Und damit können wir beginnen. Magnificenz, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich über Ihr Interesse. Wundere mich allerdings auch ein bisschen, dass Sie mit jemandem sprechen wollen, der mittendrin im Geschäft ist. Mein Werk als Rektor ist noch nicht abgeschlossen, kann ich so sagen. Ich bin seit einem Jahr Rektor und alles, was ich sagen kann, ist natürlich aus der Perspektive von jemandem, der in der Sache mittendrin ist und Ziele verfolgt. Und ich verfolge diese Ziele durch Wort und Tat. Und da ist es schwer zu differenzieren zwischen dem, was ich meine und das, was man nachher über mich sagen wird. Insofern, Sie werden schon das hoffentlich ausdifferenzieren können. Herr Professor Krüger hat mich gebeten, über etwas Autobiografisches zu beginnen zu sagen, weil ich einen eher ungewöhnlichen Werdegang habe für einen deutschen Rektor der Universität. Ich bin in Kanada geboren, wie Sie von meiner Vita gesehen haben. Also ich bin jetzt nicht mehr hier, aber Sie haben es schon vorgestellt. In Kanada geboren. Meine Eltern sind Deutsche gewesen, die in den 50er Jahren ausgewandert sind nach Kanada. Ich bin dort also als Kind deutscher Eltern aufgewachsen. Wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen. Deswegen die deutsche Sprache, die ich beherrsche, zumindest mündlich. Ich bin nur mit Englisch in der Schule aufgewachsen. Ich habe nie Deutsch lesen und schreiben gelernt als Jugendlicher. Ich habe das erst gelernt, als ich dann viel später nach Deutschland gekommen bin, mit Mühe und Not. Also das ist sehr, sehr schwierig gewesen, dieser Prozess. Da komme ich noch kurz dazu. Meine Kindheit in Kanada, die ich auch in ganz normalen kanadischen Schulen verbracht habe, ist geprägt von durch ein paar Sätze, die ich ja hier mal aufzeigen möchte. In Kanada bringt man den Kindern bei, you too can become president. So, was heißt das? Auch du kannst amerikanischer Präsident werden. Also nach oben hin keine Grenzen, heißt das auf Deutsch. Das ist ein Spruch aus meiner Kindheit. Das stimmt zwar nicht ganz, als wenn man Präsident werden möchte, muss man in den USA geboren sein und ich bin in Kanada geboren, deswegen kann ich es nicht. Aber vom Geist her, you too can become president, das ist ein Spruch, mit dem ich auch gewachsen bin. Also heißt, man kann alles erreichen, was so erstrebenswert ist. Das ist so, was sich dahinter verkörpert, wenn man das als höchstes erstrebenswertes Ziel betrachtet. Das sehe ich jetzt mittlerweile auch anders, ob das erstrebenswert ist. Aber sei es drum, das ist die Grundhaltung, die man in Kanada hat, in den USA hat. You can't beat the Russians with a C in arithmetic. Ich bringe diesen Spruch, weil er relevant ist für unsere Region. Die Amerikaner haben in den 60er Jahren einen Wettkampf mit den Russen durchgeführt. Und man musste besser sein. Der amerikanische Präsident ist auch etwas, das meine Kindheit stark geprägt hat. Der amerikanische Präsident Kennedy hat das Ziel sich gesetzt, Anfang der 60er Jahre, bis Ende der 60er, einen Amerikaner auf dem Mond zu haben. Und das hat für mich eine starke Vorbildwirkung, dieser so etwas, ein Ziel, weil der hat es geschafft, eine ganze Nation von damals 200 Millionen Leute hinter ein Ziel zu vereinen. Eine grandiose Leistung. Wie er das wirklich gemacht hat, das erschließt sich mir nicht wirklich. Aber er hat ein Ziel vorgegeben, eine ganze Nation hat auch auf dieses Ziel hingearbeitet. Und das hat mich sehr beeindruckt als Jugendlicher. Und er hat es geschafft, also wenige Monate vor dem ausklingenden Jahrzehnt, er hat es selber nicht mehr erlebt natürlich, aber war der erste Amerikaner auf dem Mond. In dieser Zeit, Mitte der 60er, sind sehr, sehr viele Universitäten gegründet worden, ausgehend von diesem Spruch, you can't beat the Russians with a C in arithmetic, also Bildung, 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 so schlagen wir die Russen, so kommen wir auf den Mond. Und das hat funktioniert. Viele Universitäten wurden 1965 etwa gegründet. Die Universitäten, der ich studiert habe, gehört dazu. Und also dieses Ziel, also man ein großes Ziel verfolgen, zwar als ganzen Kontinent. Wir wurden da irgendwie mitgezogen als Kanadier. Wir waren zwar nicht also richtig dran, aber irgendwie es schwappte über, kann man vielleicht sagen. Und wir haben uns auch damit identifiziert. Kennedy hat auch gesagt, ask not what can my country do for me, but what can I do for my country. Auch ein sehr berühmter Spruch, der auf seinem Grabstein steht. Das passt zu diesem, ein Ziel, eine Vision für seine Nation zu haben. Frage nicht, was kann der Staat für mich tun, sondern wir haben ein Ziel und frage, was kann ich zu diesem Ziel beitragen. Das ist so was ganz Grundlegendes. Und Amerika war aus der Perspektive eines Kindes, ich bin 1959 geboren, also in diesen 60er Jahren war ich zwischen 1 und 11 Jahre alt, es hat mich angesteckt. Und das zeigt, dass wenn ein Präsident sogar ein 5- und 6- und 7- und 8-Jährigen, 11-Jährigen so erfassen kann, packen kann, dass es prägt, dann hat er schon wirklich was geleistet. Ich habe noch einen Spruch, der für mich auch ein Stück weit prägend ist, der bei Apollo 13, wie die Luft- und Raumfahrt war, oder die Space Exploration, weil das so ein dominierendes Thema in der Zeit gewesen ist. Failure is not an option. Wenn Sie Apollo 13 den Film gesehen haben, vor, ja, vielleicht 8 Jahren ist der raus, 10 Jahren ist der so raus, sowas ist der rausgekommen. Da ging es darum, dass Apollo 13 gestrandet war, da oben irgendwie hängen geblieben war, im All und zurück zur Erde gebracht werden musste durch ungeplante Methoden. Und das war so eine von den entscheidenden Sätzen von den Leuten, die da gearbeitet haben an einer Lösung, um Apollo 13, die Astronauten, Kosmonauten, zurückzuholen zur Erde. Die haben so lange gearbeitet, bis es funktioniert hat. Failure is not an option. Und das ist ein Satz, der mich bis heute auch begleitet. Wenn ich ein juristisches Problem habe oder etwas durchsetzen möchte und da juristische Gründe dagegen sprechen, failure is not an option. Die Juristen sollen bitte schon so lange suchen, bis sie eine Lösung finden, und erstaunlicherweise finden sie es doch. Auch wenn sie zu Beginn oft Nein sagen, es geht nicht, findet man seinen Weg. Ich habe jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, aus was für Atmosphäre ich komme und in was für einer emotionalen Umgebung ich aufgewachsen bin. Ich habe die Schulzeit beendet in Kanada. Ich habe die letzte Jahr der Schule nicht machen müssen. In Kanada ist ein sehr durchlässiges System. Man kann auch studieren ohne Abitur an manchen Universitäten oder ohne Schulabschluss. Und da meine Noten gut waren in der 11. Klasse, konnte ich dann direkt anfangen zu studieren. Also ich war nicht ganz 17, also 16 noch, als ich angefangen habe zu studieren. Und habe dann relativ zügig durchstudieren können. Physik war mein Fach. Ich habe Physik studiert, weil ich gedacht habe, dass ich Physik mag. Nach 2 Jahren etwa habe ich gemerkt, ich habe einen guten Lehrer gehabt in der Schule. Und der hat mich begeistert. Und deswegen bin ich diesen Weg gegangen und habe gemerkt, das ist nicht richtig mein Weg. Fand die Informatik, habe dann als Nebenfach Informatik gemacht und genügend in diesem Nebenfach, als dass ich dann weitermachen konnte mit meinem Master. Also diese ganze Bachelor-Master-Diskussion, die hier geführt wird, ich habe es gelebt, ob ich es wollte oder nicht. Musste erst noch rauskriegen, was überhaupt ein Diplom ist, als ich nach Deutschland gekommen bin. Es war von meiner Kindheit ja immer klar, dass ich irgendwann mal nach Deutschland gehen würde, für eine Zeit lang. Und der offensichtliche Punkt war nach einem Master für ein Jahr. Und genauso kam das. Ich habe mich dann zu Beginn meines Masters beworben um ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und das hat dann geklappt. Das Stipendium habe ich bekommen und bin dann in Stuttgart gelandet, wo ich promovieren wollte. Das hat nicht geklappt. Ich scheiterte in diesem ersten Promotionsversuch und habe einen zweiten Versuch gebraucht. In der Zeit habe ich mich dann auch noch um ein kanadisches Stipendium beworben, habe das dann auch noch bekommen, bin dann zurückgegangen nach Kanada und habe dann relativ zügig dann promoviert. Das ging dann in 2 Jahren, 3 Monaten und 8 Tagen, der zweite Anlauf. Aber ich habe ein Jahr gebraucht, um irgendwie mich zu finden da scheinbar. Ein bisschen hat mir das einen Knacks abgegeben. Ich habe so das Gefühl gehabt, in Deutschland schaffe ich das nicht. Ich bin in Deutschland gescheitert mit meinem Promotionsversuch und musste zurück auf das bekannte Terrain Kanada, um da dann die Promotion zu schaffen. Und das war so ein gewisses Negativgefühl, was ich mit mir rumtrug in der Zeit. Ich war dann in Frankreich ein Jahr, wie Sie von meiner Vita auch wissen. Und habe mir von dort aus eine Assistentenstelle in Deutschland gesucht, bin dann zurückgegangen an den gleichen Lehrstuhl, an dem ich vorher gescheitert bin, und habe dann dort habilitiert. Und erst mit der Habilitation, 3,5 Jahre danach, war dieser Knacks geheilt, also dieser seelische Knacks, dass ich es nicht geschafft habe. Dann, wenn ich schon nicht promovieren konnte, dann habe ich dann wenigstens habilitiert an diesem Lehrstuhl. Ich war in Schweden in der Zeit relativ viel, das ist mir ein Zufall gewesen. Ich habe jemanden vertreten, der dann nicht gehen konnte, bin 6 Wochen erstmal hingefahren, auch nach Schweden, habe eine Vorlesung gehalten und das war der Anfang von einer intensiven Beziehung zu Schweden und war dann über die nächsten 4 Jahre, war ich in Summe etwa ein Jahr in Schweden an der Universität Uppsala und habe dort es wirklich die Lebensart sehr genossen, so ein bisschen ein Zwischending zwischen der kanadischen Natur und der europäischen Mentalität, was ich sehr genossen habe dort. Ich habe dort einen Austausch aufgebaut mit der schwedischen Universität Uppsala, zwischen Stuttgart und Uppsala. Und da war ich stolz darauf, dass 30 Studenten in der Zeit in den verschiedenen Richtungen gegangen sind. Es war einigermaßen ausgewogen in der einen oder anderen Richtung. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin hingegangen, habe Vorlesungen gehalten, habe mir die Besten rausgesammelt, habe die angesprochen und im nächsten Sommer sind sie dann nach Stuttgart gekommen. Und Ähnliches habe ich dann auch mit meinen Vorlesungen in Stuttgart gemacht. Ich habe gesagt, na, im nächsten Herbst gehe ich nochmal hin, kommen Sie doch mit, bleiben das ganze Semester, wir fahren erstmal zusammen hoch und so habe ich das alles funktioniert. Ich hatte zum Glück da auch Nachfolgerin, zu der ich auch jetzt noch Kontakt habe, die den Austausch auch schon fortgesetzt hat. Also oft hängen solche Dinge sehr stark im Maß an Personen. Wenn einer so einen Austausch aufbaut, der hat die persönlichen Beziehungen, man mag sich, deswegen gibt man hin und her, auch gerne hin und her. Ein Nachfolger kann da ganz schwer da sowas übernehmen. Ich hatte damals das große Glück, dass eine von den Studentinnen, die ich da herangeführt habe, auf meiner Assistentenstelle praktisch meine Nachfolgerin gewesen ist und dann das fortgeführt habe. Das war mir auch sehr wichtig. Habe dann meinen ersten Ruf nach Karlsruhe bekommen, gleichzeitig nach Berlin. Inzwischen war ich bei IBM eine Zeit lang, ein Jahr lang, und habe mich dann für Berlin entschieden, weil ich das Gefühl hatte, erst wollte ich überhaupt erstmal in die neuen Länder kommen. Das hat damals nicht geklappt. Das war 1990. Februar 1990, habe ich sehr genau registriert, ist Herr Biedenkopf Honorarprofessor in Leipzig, glaube ich, geworden. Das waren die Leute, die 1990 rüberkommen konnten. Ich konnte noch nicht, war frisch habilitiert. Mich hat man da nicht so richtig ernst genommen. Leute wie Biedenkopf kamen dann rüber und der hat natürlich andere Pläne gehabt, das wusste man da, wohl ich wusste es damals nicht. Ich kam dann 1993 von Berlin, wo ich hingegangen bin, in der Hoffnung, eher was in den neuen Ländern zu finden, als von Karlsruhe raus. Ich glaube, die Rechnung ging dann auch so auf. Bin ich dann 1993 nach Magdeburg gekommen und gereizt hat mich dort das Neuland. Ich war der erste Professor von außerhalb, der berufen wurde in meine Fakultät für Informatik, konnte diese maßgeblich beeinflussen durch die Strukturierung, wurde auch nach ein paar Monaten zum Dekan gewählt, 2 Jahre später zum Prorektor und dann war ich auch eine kurze Zeit Rektor der Universität Magdeburg. Und das war diese Jahre waren sehr, sehr schöne Jahre, empfand ich, weil die Universität Magdeburg damals in einer gewissen Krisensituation gewesen ist. Es war die Rede, sie in eine Fachhochschule abzustufen. Die Anzahl von Studierenden sank dramatisch. Also das haben Sie ja hier auch erlebt. Maschinenbau vor der Wende in Magdeburg hatte, glaube ich, 600 Anfänger. Nach der Wende waren es noch 30, also 93. Also da waren und die hatten aber 300 Mitarbeiter. Da haben wir 30 Anfänger gekriegt. Das waren Verhältnisse, da konnte man nur anschließend denken. Und das war so eine sehr inspirierende Zeit, weil alle Kollegen, die da hingingen, suchten neue Kontakte. Und wir gemeinschaftlich konnten wirklich was aufbauen. So glaubten wir auf jeden Fall. Im Nachhinein muss ich das ein bisschen anders bewerten. Aber sei es drum, da komme ich auch noch dazu. Meine Zeit in Magdeburg ist gegliedert in 2 Teile. Die ersten 6 Jahre etwa, in der ich in der Hochschulleitung oder als Dekan und dann Prorektor und Rektor tätig war. Ich habe sehr viele neue Studiengänge initiiert in der Zeit, einen eigenen Computervisualistik, der ein rasender Erfolg gewesen ist und bis heute ein Erfolg ist. Mehr Studenten akquiriert als die Informatik an sich, dieser Studiengang. Ein interdisziplinärer Zusammenschluss zwischen Informatik und insbesondere den Geisteswissenschaften mit auch an den technischen Komponente. Computerlinguistik kennt wahrscheinlich jeder als Begriff. Computervisualistik ist das bildliche Pendant, wo Computerlinguistik Sprache und Computer bearbeitet, zu Computervisualistik bearbeitet Bilder und Computer. Das war eine Wortschöpfung von uns, die auch sehr gut angekommen ist und mit zum Erfolg beigetragen hat von diesem Studiengang. Und wir haben dann diesen Studiengang im Wesentlichen, da habe ich als Prorektor weiter daran gearbeitet, dass andere Fakultäten ähnliche kombinierte Studiengänge entwickeln. Einige von diesen sind auch recht erfolgreich geworden. Also das waren so meine ersten 5, 6 Jahre in Magdeburg. Und dann habe ich etwas anderes angefangen in Magdeburg. Ich habe 2 Kinder, die im Jahre 1995 und 2000 geboren sind. Und ich hatte das Ziel, dass diese Kinder als gute Kanadier aufwachsen. Na, versuchen Sie das mal in Magdeburg. Ich spreche Englisch mit meinen Kindern, insofern, und ich versuche, ich nehme sie rüber nach Kanada, wann ich kann, versuche sie zu die kanadischen Gepflogenheiten auf sie zu übertragen, dass sie sie kennen wenigstens. Mein Ziel ist immer gewesen, dass wenn sie dann nach Kanada gehen, irgendwann mal, dass sie sich genauso wohlfühlen, wie wenn sie in eine andere deutsche Stadt gehen würden. Also nicht fremd fühlen, sondern einfach wissen, wie es so läuft. Nationalhymne kennen, Nationalhymne ständig gesungen, so also mitsingen können, das ist etwas, was mir in Deutschland am Anfang schwer gefallen ist. Alle sangen dann irgendwelche Lieder und ich kannte nichts. Also da fühlte ich mich fremd, aber das wollte ich meinen Kindern ersparen. Jedenfalls die Schulbildung ist ganz entscheidend. In Kanada gibt es bilinguale Schulen. Praktisch jeder Stadt kann man ein englischsprachiges Kind in einer französischen Schule geben. Und das Ziel hatte ich, dass meine Kinder auch von einer französischen Schule besuchen, und die habe ich in Magdeburg nicht vorgefunden, also habe ich sie mitgegründet, eine Schule in freier Trägerschaft, und das habe ich 7 Jahre lang betrieben, diese Aufgabe. 2000 wurde die Grundschule gegründet, zunächst haben wir 13 Kindern in einer ersten Klasse, mittlerweile hat die Schule 260 Kinder, und es ist eine zweite Schule gleichen Art daneben auch in der Stadt auch gegründet worden. Heute besuchen 10% eines Geburtenjahrganges von Magdeburger Kindern eine zweisprachige Schule. Das verglichen zu 4,5% in Kanada. 4,5% von Kindern in Kanada besuchen eines Geburtenjahrganges besuchen eine bilinguale Schule. In Magdeburg haben wir es auf 10% gebracht. Ich glaube 7,5% durch die eigene, die ich gegründet habe, und dann nochmal 3% etwa durch die andere Schule, die da gegründet worden ist. Da bin ich stolz drauf. Und da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt, als ehrenamtliche Tätigkeit, neben natürlich meiner normalen Arbeit als Professor. Das ist auch eine Tätigkeit, die mich in starkem Maße geprägt hat. Ich habe gesehen, man stellt sich was vor, man setzt sich ein Ziel und man schafft es. Und Sie glauben nicht, wie viele Hürden da sind und wer welche Hürden da aufbauen möchte. Wenn irgend so einer daherkommt und sagt, ich würde gerne eine Schule gründen, ich wollte eigentlich nur eine Klasse haben, vielleicht ein Modellversuch in irgendeiner Schule, so kleiner. Aber das funktionierte nicht, das musste eine ganze Schule sein. Und also dieses auf ein Ziel hinarbeiten, Schule gründen, ist ja eine Sache, die ja ein Dutzend Jahre so geht, bis der voll ist. Das habe ich als Ziel gesetzt, habe Mitstreiter gefunden und es hat geklappt. Und das hat mir gezeigt, you two can become president. Ja, ich war President eines Schulträgervereines. Aber immerhin, wenn man sich ein Ziel setzt, man kann es schaffen. Auch wenn alle anderen um einen rum sagen, geht nicht, geht bestimmt nicht. Diese Schulen haben Französisch als Partnersprache. Auch da haben sie alle gesagt, also mit Englisch könnte man es allenfalls vorstellen. Aber hier in Magdeburg ist doch überhaupt kein Markt für Französisch. Ja, es gibt aber inhaltliche Gründe, warum das funktioniert. Die muss man nur überzeugen und vermitteln. Und dann funktioniert das. In den Schulen geht es gut heute. Es ist ein Gymnasium 2004 gegründet worden. 2005 kam das Ende meiner Tätigkeit dort. Und ich habe relativ wichtige Lehren daraus gezogen. Ein paar von den Lehren, die ich daraus gezogen habe, ist, es ist notwendig, von vornherein eine Qualitätssicherung einzubauen. Und Demokratie und Qualität beißen sich. Also man kann keine Qualitätsstandards, kann nicht abstimmen lassen über Qualitätsstandards, die muss man definieren. Und das kann so ein strukturelles Problem in solchen Organisationen sein. Wenn das nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Und das hat dort zu erheblichen Herausforderungen geführt. Und dann im April 2005 entschied ich, dass ich jetzt Magdeburg verlassen möchte. Habe angefangen, mich um Stellen zu bewerben. Und das führte dann ein halbes Jahr später zu einer Bewerbung hier. auf die Rektorstelle und da wurde ich dann bekanntlicherweise dann Anfang 2006 gewählt. In meinen letzten Jahren in Magdeburg ist auch noch bei mir eine Erkenntnis gewachsen und das ist, desto mehr ich mich rausgewagt habe aus meiner reinen Wissenschaft, habe ich gemerkt, ich brauche eine Schnittstelle zur Wirtschaft. Und ich brauche die Fähigkeiten, wirtschaftlich zu denken. Auf Professoren ist sehr viel Druck, Firmen zu gründen. So, man soll seine wissenschaftlichen Ergebnisse ausschlachten und da Firmen gründen, die zu Arbeitsplätzen in der Region finden. Ja, zeigen Sie mir einen Professor, der das so aus dem Stand heraus kann. Wahrscheinlich genauso viel und genauso wenig, wie Sie das können, kann es auch ein Professor, der sein Leben lang seine Wissenschaft betrieben hat. Und die Arbeit mit der Schule und die Perspektive, dass ich doch nochmal Rektor werden wollte, haben mich dazu geführt, dass ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt habe und habe zwischen 2002 und 2004 einen Master of Business Administration erworben. Das habe ich an der Columbia University in New York und der London Business School in London gemacht. Ich wollte es berufsbegleitend machen und meine Prozedur war, die Rankings zu nehmen, die Weltrankings für MBA-Programme, habe oben angefangen und habe die Universitäten eins nach dem anderen abgeklappert und habe die höchste genommen, die einen Studiengang hatte, der meinem Lebenswandel entsprach. Und New York und London hatten einen Studiengang, da waren die Lehrveranstaltungen einmal im Monat, immer von dem betreffenden Mittwoch früh in der Woche, die Lehrveranstaltungen stattfanden, bis zum Samstagabend. Das waren 4 Tage dann ganz intensiv und das alternierte eine Woche New York und eine Woche London, ein Monat New York und ein Monat London. Das knapp 2 Jahre lang. Insofern konnte ich als Professor meine Lehrveranstaltung immer auf Montag legen in den Semestern. Habe also ganz alle Stunden am Montag gemacht, habe Dienstag als Reisetag genutzt und war dann Mittwoch bis zum Wochenende verreist, in der einen Woche im Monat. Und am nächsten Montag starte ich dann wieder in der Vorlesung und habe meine Vorlesung gehalten. Hat keiner so richtig gemerkt, dass ich weg war. Nur 3 Tage weg ist, das merkt ja keiner so richtig. Also dann konnte ich meine Verpflichtungen alle nachkommen und trotzdem dieses Studium nebenher machen. Und das ist für mich eine ungeheure Bereicherung. Ich denke in meiner jetzigen Tätigkeit tagtäglich an irgendeinen Aspekt von dem, was ich in diesem MBA gelernt habe. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben dafür. Die Studiengebühren sind extrem hoch. Sie können jetzt nachschlagen, was ich da bezahlt habe oder was es heute ist. Und das ist nicht viel anders, als was ich bezahlt habe. Aber ich habe mir gesagt, ich will zu den Besten in der Welt gehen und die sollen mir was erzählen. Und kostet, was es will. Die Kosten tun zwar weh, aber meine Zeit ist das, was das eigentlich kostbare ist. Und diese Zeit zu bestmöglich zu nutzen, heißt, zu den Allerbesten in der Welt zu gehen. Und immerhin, wir hatten dann gegen Ende noch eine Blocklehrveranstaltung und da hatten wir eine von den Nobelpreisträgern von der Columbia University, hatten wir eine Woche lang für uns als Studierende, 60 in der Gruppe, zum Anfassen, zum Reden, zum mit Kaffee trinken, ein Nobelpreisträger, der uns sein Thema nahegebracht hat. Und das ist eine Gelegenheit, die ich nicht missen möchte in meiner Vergangenheit, auch wenn es viel Geld gekostet hat. Ja, das ist das Bild, den Hintergrund. Also das, was ich in meiner Kindheit gelernt habe, auf dem Mond, der erste Amerikaner auf dem Mond, für mich diese Schulen zu gründen, waren so ein bisschen so etwas. Unser Studiengang, einen neuen Studiengang zu gründen, der einen Begriff hat, den niemand gekannt hat vorher, dem eine eigene Wortschöpfung gewesen ist. Und das Risiko einzugehen, kommt keiner hin. Stellt euch vor, es gibt Studiengang oder Schule und keiner geht hin. Aber einfach zu wissen, sonst zu glauben, es kann klappen. Und dann das Nötige zu tun, um das dorthin zu bringen. Ich habe nicht geahnt, in was ich da getreten war mit den Schulen. Also das hat mein Leben ja völlig eingenommen zeitweilig. Also das ist etwas über Bord gegangen. Aber wenn man an eine Sache glaubt und eine Vision umsetzen will, dann muss man auch bereit sein, dass es einen vereinnahmt. Und dann schafft man das auch. So, und mit dieser Grundhaltung bin ich hierher gekommen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, über den ich gebeten wurde, zu referieren. Und das ist, wie ich die Universität Rostock sehe und wo ich meine, wir hingehen können. Aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass es möglich ist, aus dem Stand heraus mit gewisser Zeit Qualität hinzukriegen, Renommee hinzukriegen, was Neues zu machen. Das ist möglich. Für mich ist dort ein Paradebeispiel die University of Waterloo in Kanada, in Ontario. Die wurde 1959 gegründet, zufälligerweise das Jahr, in dem ich geboren bin. Man hat dort im Schatten von der University of Toronto eine Neugründung auf dem Plattenland gegründet. Also so, ich weiß nicht, 60 Kilometer von Toronto entfernt. Da ist sonst nichts in diesem Dorf gewesen damals. Da war gar nichts. Da haben sich Geschäftsleute zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt eine Universität. Wir bauen eine Universität auf, weil wir glauben, dass das für die Region das Richtige ist, wenn wir eigene Ausbildung haben und die Region dann speisen können. Und was dort interessant ist, ist, die haben eben nicht versucht, die University of Toronto zu kopieren, sondern sie haben versucht, einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, wenn sie versucht hätten, die University of Toronto, eine renommierte, alt, ehrenwürdige, sehr erfolgreiche Universität, zu kopieren, wären sie gescheitert. Oder wären verdammt dazu gewesen, immer schlechter zu sein als die University of Toronto, also weit schlechter. Und immer belächelt zu werden von denen. Statt Institute und Fakultäten des üblichen Zuschnitts zu entwickeln, haben sie eine Fakultät für Wasserwissenschaften aufgebaut. Und dort haben sie Chemiker und Biologen und Physiker und ein paar Ingenieure, so Wasserbauingenieure und solche Leute, haben sie dort vereint. Sie haben eine Fakultät für Mathematik. Da muss man wissen, das ist nicht wie eine deutsche Fakultät für eine Mathematik. Man kann sagen, es ist mehr eine Fakultät für Informatik gewesen, die sie da gegründet. Hieß Mathematik, aber es ist eher Informatik gewesen. Sie haben also 1959 ganz früh auf den Computer gesetzt. Dann haben gesagt, dazu brauchen wir eine Ausbildung. Alle anderen waren erst Ende der 60er Jahre dran mit Fakultäten für Informatik oder Departments of Computer Science. Die haben 1959 angefangen damit, weil sie gesagt haben, daran glauben wir, das wird das strukturierende Element sein. Wir können auch Universität danach strukturieren. Dieser Gedanke der Informatik ging dort auch durch. Sie haben zum Beispiel auch Computerlinguisten sich geholt in der Anglistik. Führte dazu, dass sie Mitte der 80er, als ich dann dort ein Jahr lang studierte, haben sie den ersten großen Auftrag bekommen, ein Wörterbuch, Oxford English Dictionary, auf den Rechner zu übertragen. Warum? Weil sie spitze waren in Informatik und ihre Anglistik auch schon so informatikmäßig gepolt haben, sodass sie Computerlinguisten dort hatten, wo andere sowas einfach noch nicht hatten in der Form. Also die haben einfach durchgehende Gedanken gehabt, die durch die ganze Universität gegangen sind, die sie von Anfang an so konzipiert haben. Das ist das Wundernswerte daran, dass sie auf der grünen Wiese angefangen haben, eine Vision gehabt haben und die ging auch auf. Also da waren clevere Leute da, die diese Idee gehabt haben, wie sie diese Universität strukturieren können. Und der Erfolg dieses Jahrzehnts von der Universität ist dieses Gerät. Das ist mein BlackBerry, ist eine Ausgründung von der University of Waterloo. Und die Firma, die diese Geräte produziert, ein Smartphone, lese ich meine E-Mail und meine SMS. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, dass es von Waterloo kommt, wo ich in den Jahren studiert habe. Deswegen erzähle ich das auch jedes Mal gerne. Diese Firma hat einen Rechtsstreit geführt vor 2 Jahren etwa, Patentprobleme haben sie gehabt, was üblich ist in dieser Branche. Und die Firma hat 1 Milliarde Dollar zurückgelegt in ihrer Kriegskasse für diesen Rechtsstreit. Und dann konnten sie mit 600 Millionen kamen sie davon. Die mussten 600 Millionen irgendwie an die Patentinhaber bezahlen, um sie da freizukaufen. Und die anderen 400 Millionen haben sie an die Universität geschenkt. Das sind die Größenordnungen, in denen sich das jetzt da so bewegt. Und die haben in jedem Jahrzehnt, hat Waterloo, einen so richtigen Knüller gelandet. In den 60er Jahren war das, dass sie für die großen IBM-Rechner die Programmierübersetzer geschrieben haben. Jeder IBM-Rechner in den 60er Jahren, 70er Jahren hat die Software von der University of Waterloo drauf gehabt, weil sie halt frühzeitig drauf gesetzt haben und wissenschaftliche Methoden Interessantes gemacht haben. In den 80er Jahren haben sie Programme entwickelt namens Maple. In Ihrem Studium werden Sie das nicht kennen. Maple passt zu meinem Maple Leaf, das ich an meinem Revier hier trage. Ist ein Programm, um mathematische Formeln umzuwandeln von einer Form in eine andere. Gibt es heute noch, ist ein rasender Erfolg und viele Millionen Umsatz, die da gemacht haben. Also in jedem Jahrzehnt haben Sie irgendeine Sache gehabt, die so ein richtig großer Erfolg gewesen ist. Was macht solch eine Universität erfolgreich? Natürlich das anders strukturieren, anders denken, erstmal andere Kombinationen von Fächern zusammenzubringen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Wissenschaftler einer solchen Universität, die es geschafft hat, eine gemeinsame Vision haben. Die wissen, wo sie hinwollen. Freiheit von Forschung und Lehre predigen wir. Jeder Professor ist seines eigenen Gewissens verpflichtet und darf machen, was er will. Ja, ich interpretiere das so, jeder Professor darf auch das machen, was vernünftig ist. Er muss nicht unvernünftige Dinge machen, sondern er kann sich das aussuchen, was passt. Diese Freiheit hat er. Er kann natürlich auch querschießen, aber er hat die Freiheit, in eine Richtung zu arbeiten mit anderen. Und das ist, was Waterloo so richtig gut gemacht hat. Das ist für mich ein Vorbild. Und die sehr guten Universitäten, die ich in meiner Vergangenheit besucht habe, ich bin jetzt sehr ins Detail gegangen, was Waterloo anbelangt, die sind charakterisiert dadurch, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, das mehr oder weniger diffus ist. Es muss nicht ganz präzise sein. Aber so wie der Kennedy gesagt hat, das ist jetzt ein ganz präzises Ziel gewesen, den ersten Amerikaner auf dem Mond innerhalb dieses Jahrzehnts. Und dann waren riesen technische und auch gesellschaftliche Hürden, bis hin dazu ganze Universitäten gegründet werden mussten, um das Ziel zu erreichen. So haben diese Universitäten, die so richtig gut sind, haben die Wissenschaftler gemeinsame Werte und ein gemeinsames Ziel, wo sie hinwollen. Das unterscheidet die von denen, die nicht so in dieser Liga mitspielen. Das andere ist, dass sie sehr gut unterstützt werden durch die Nichtwissenschaftler. Das ist absolut essentiell, dass Wissenschaftler das machen müssen, wozu sie da sind und was sie gut machen. Und das ist ihre Wissenschaft, ihre Lehre und dann zu Hause oder im Büro ihre Forschung. Das sollen sie machen und nicht Begründungen für die Juristen schreiben, damit sie irgendwas machen können, ein Gerät kaufen können. Nein, der Jurist soll bitteschön die Begründung schreiben, damit der Professor sein Gerät kaufen kann. Und das ist, was gute Universitäten von weniger guten unterscheidet. An den einen schreibt der Professor die Begründung für den Juristen, bei den schlechten, und bei den guten schreibt der Jurist die Begründung für den Wissenschaftler, der wird Rückenfreiheit. Das ist ein ganz, damit fängst du sogar an. Ich würde sogar sagen, das ist wichtiger, als das gemeinsame Ziel zu haben, dass das läuft. Und als ich hierher gekommen bin, in den Monaten davor, habe ich mich versucht, schlau zu machen, wofür steht eigentlich die Universität Rostock? Was sind so die Themen? Was glänzt die Universität Rostock? Und ich bekam eine Antwort im Ministerium, die da lautete, aha, Sie wollen wissen, wofür die Universität Rostock steht. Also die Universität Greifswald steht für XYZ, haben Sie irgendwas gesagt? Weiß ich nicht mehr, was das war. So, erstmal ein Punkt, eine Pause. Und dann, ich warte immer noch auf die Antwort. Ja, und Rostock macht alles andere. Und das war die Antwort, die ich im Ministerium bekam. Und ich muss auch sagen, das war der Tenor der Antworten, die ich so hier bekommen habe, wenn ich die einzelnen Wissenschaftler die gleiche Frage gestellt habe. Es war kein klares Bild, wofür steht die Universität, wo will die Universität hin. Das Wesentliche ist gewesen, wir sind eine Volluniversität. Das ist, was man mir gesagt hat, dass das Universität Rostock ausmacht. Ich muss sagen, damit kann man weder in Deutschland noch in der Welt heutzutage punkten. Es ist sicherlich so, dass man als Volluniversität, die ein breites Spektrum an Fächern hat, viel erreichen kann, aber das in sich ist kein lobenswertes Ziel. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass wir gewisse Dinge machen. Und was ich mir dann zum Ziel gesetzt habe, ist, na, jetzt müssen wir was finden, wozu man eine Volluniversität sein muss. Was können wir als Ziel setzen, was als Voraussetzung hat, dass wir eine Volluniversität sind, um damit auch den Volluniversität-Charakter zu zementieren, so festzuhalten, und davon Kapital zu schlagen und nicht das als Wert an sich zu betrachten, sondern so, jetzt sind wir eine Volluniversität, was machen wir damit? Was können wir erreichen, was die anderen, die keine Volluniversität sind, nicht erreichen können? Und wenn wir da ein Ziel haben und das erreichen, dann haben wir als Konkurrenten schon alle aus dem Feld geschlagen, die keine Volluniversitäten sind. Und das sind ziemlich viele. Nicht alle, aber ziemlich viele. Das heißt, wir sind dann auf einem Terrain, wo wir nicht mit allen mehr konkurrieren, sondern nur mit einigen. Denn die meisten kriegen es gar nicht hin, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Natürlich müssen wir das auch hinkriegen, erstmal. Aber wir haben nicht mehr ganz so viele Konkurrenten. Das ist auch so ein grundlegendes Prinzip, das ich versuche, da zu folgen. Ich habe mich nie in meiner Wissenschaft auf Fragestellungen, Probleme in der Wissenschaft gestürzt, bei denen 1000 Leute sich schon die Finger verbrannt haben. Sondern ich habe mir immer Fragestellungen gesucht, wo die Kreativität schon in der Fragestellung steckt. Und wo man dann vielleicht der Erste ist, der die Frage stellt. Dann hat man es relativ leicht, der Beste zu sein. Der mit der besten Antwort. Wenn man die Erste hat, dann hat man schon erstmal die Beste. Und der Erste ist die Frage beantwortet. Und also ich habe immer meine Kreativität versucht, in die Fragestellung zu setzen und nicht darin, in das Glauben, dass ich besser als Wissenschaftler bin, als die Tausend, die vor mir versucht haben, irgendwas zu beweisen, was mathematisch ist zum Beispiel. Es gibt andere Wissenschaftler, die das machen, die auch erfolgreich daran sind. Ich zähle nicht dazu, ich habe es nie versucht. Ich scheute immer davor zurück. Ich habe die Fragestellung gesucht, habe die Probleme gesucht, wo die besondere Kreativität in der Fragestellung drin stand, eine neue Fragestellung. Und dann einer ambitionierten Frage, die dann auch schwer ist zu beantworten, aber die dann eher machbar ist, als für mich eine Fragestellung, wenn schon tausend Leute wirklich versucht haben, eine Formel zu beweisen. Als tausend Erste werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also ein Ziel zu setzen, wo wir hinarbeiten können als Universität. Und mit diesen Gedanken bin ich auch meine Wahl angegangen. Ich trage übrigens ein Heft mit mir rum, das alle meine Notizen hat, die ich auch in der Wahlzeit aufgeschrieben habe und auch meine Folien drin sind, was ich versprochen habe in meiner Wahl. Das gucke ich immer wieder an und lass mich daran erinnern, was ich versprochen habe. Und es ist für mich nur gerade Checkliste. Man muss auch da sagen, okay, dieses Ziel, vielleicht das eine oder andere, jetzt, nachdem ich die Dinge gesehen habe, ist das Ziel nicht mehr so wichtig, das ich vielleicht da gesetzt habe in der Wahlzeit. Aber ich will trotzdem es auch abrechenbar machen. Wir brauchen ein Ziel. Mit diesem Anspruch bin ich herangegangen an die Arbeit, die Gebrauch macht von der Volluniversität, um schon mal zwei Drittel der Universitäten aus dem Rennen zu kegeln mit uns, um das Ziel zu erreichen. Eines, das die Region erfasst. Ich meine, wir brauchen ein Ziel, das in der Region den Menschen, Bürgerinnen und Bürgern und den Firmen deutlich macht, welchen Mehrwert sie hat, dadurch, dass sie eine Universität hier vor Ort haben. In der Zeit, in der ich in meiner Wahlzeit war recht viel die Rede davon, ja, die Politiker, die betrachten uns, oder das Ministerium betrachtet uns mehr als Kostenfaktor und nicht als, was wir wert sind. Das spukte so ein bisschen herum. Ich habe es jetzt schon längere Zeit nicht mehr gehört. Aber dieses wollte ich angehen damit, dass ich als ein Ziel habe, dass die Bürgerinnen und Bürger spüren, dass sie vor Ort hier eine Universität haben. Und dass sie wirklich was davon haben, wo sie sagen können, da kann ich meinen Finger draufsetzen, da habe ich was davon. Außer, dass unsere jungen Leute da studieren können. Die könnten ja auch in Greifswald oder in Lübeck studieren. Die müssen ja nicht vor Ort studieren. Also diese Entfernung zu Hause darf nicht der Punkt sein. Das ist zwar nett, aber der Punkt muss irgendwas anderes sein. Dass außer dieser Entfernung zum Heimatort von einigen Studierenden der Region, ganz normale Leute, die Straße runterlaufen oder vielleicht mehr die Interessierteren, von denen die Köpenicker Torstraße runterlaufen, dass die wissen, dass sie eine Universität vor Ort haben, dass sie wissen, was es bringt, diese Universität vor Ort zu haben und dass sie stolz sind auf ihre Universität. Das ist das Ziel oder ein wesentliches Ziel. Die Ziele, die wir als Universität uns stecken, die müssen in die Region passen, in diesem Sinne, sie müssen zum Land passen. Unser Land, die Landesregierung, hat ja auch Ziele fürs Land. Und ich habe ziemlich viel Zeit in meinen ersten Monaten hier damit verbracht, mit jedem Politiker zu reden, jeden Behördenleiter, wo ich irgendwie Gehör bekommen könnte, nicht Gehör, sondern wo ich zuhören konnte, die mir was bereit waren zu erzählen. Wo will das Land eigentlich hin? Welche Schwerpunkte setzt man eigentlich hier? Sodass die Universität dann diese Schwerpunkte möglichst stützt. Und wenn wir andere in die Lage zu versetzen, ihre Ziele besser zu erreichen, na, dann haben wir da Freunde und dann wissen die auch, warum sie Universität vor Ort haben. Wenn die ihre Ziele nicht erreichen, weil wir nicht mitgezogen haben, sind sie auch noch sauer auf uns. Also es ist ganz wichtig rauszukriegen, was wollen die anderen eigentlich, wo geht die Reise eigentlich hin, was die Region anbelangt, das Land anbelangt und wie können wir anderen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dann sind sie uns dankbar und unterstützen uns, weil sie wissen, künftig haben sie was von uns, wenn wir ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und es muss natürlich intern passen. Wir müssen uns vereinen können hinter einem Ziel oder hinter den Zielen. Und das führte dazu, dass ich also viele Gespräche im Laufe des Herbstes geführt habe und dann im Januar dem Rektorat zunächst mal ein Papier vorgelegt habe mit einem Vorschlag, wie wir vorgehen können. Und das sind die Profillinien, das kennen Sie hoffentlich. Kennen Sie das?
Ja.
So, das ist diese Broschüre. Können Sie vielleicht auch noch austeilen. Ich hab nur eins jetzt hier dabei. Ich bin so herangegangen, ich habe gesagt, wir brauchen inhaltliche Ziele. Und habe vier Vorschläge gemacht, habe gesagt, zwei sollten wir aussuchen. aber hat selber schon 4 Vorschläge gemacht. Ich wollte nicht vorgeben, was die Ziele sind. Als Leiter kann man nicht, kann man das Ziel in einer Organisation, die ein Stück weit von Freiheit, von Forschung und Lehre, von freiwilligem Mitmachen lebt, kann man nicht als Diktator ein Ziel vorgeben. Das funktioniert nicht. Aber was ich konnte, war zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen ein Ziel. Und das hat erstmal die Mannschaft vereint. Ja, wir brauchen ein Ziel. So, und dann habe ich 4 Beispiele genannt. Ich meine, dass das 4 ausgewogene Vorschläge sind. Ich klebe hinter keinem besonders. Ich bin da relativ offen. Und ich schlage vor, wir suchen uns 2 von denen aus. Und ihr könnt abstimmen, welche 2 das sind. Also Sie können abstimmen. Habe dann aber auch gesagt, na, vielleicht sind diese 4 nicht die richtigen. Ich will auch nicht das so weit priorisieren. Ich sage, dass ich meine 2 Lieblingsthemen in 4 verpacke und dann sage, jetzt stimmt ab und dann kommt wieder das raus, was ich wollte. So kann man auch dran gehen. Habe ich nicht gemacht und habe gesagt, gut, die Fakultäten sollen die Möglichkeit haben, weitere Themen vorzuschlagen für die ganze Universität. Dann wählen wir aus der ganzen Palette aus. So, genau das passierte dann auch. Aus den Fakultäten kamen 5 weitere Vorschläge. Und dann waren es 9 insgesamt. Und wir haben dann als Senat und als Rektorat jeweils einen kompletten Tag an Vorträgen uns angehört. Es war auch erstaunlich, dass Leute, die sonst über Verteilung von Geld sich zanken und über Räume und sowas, dass die plötzlich sich wissenschaftliche Vorträge angehört haben, um zu sehen, passt das zu uns als Universität? Ist das ein Ziel, das lohnenswert ist für uns? Und wir brauchen wenige Ziele, ganz wenige Themen. Ich habe vorgeschlagen 2, es sind dann 3 geworden, das kann ich noch mittragen. 4 hätte ich schon wieder nicht mittragen können, 4 Ziele, 4 Profillinien. Und im Ergebnis dieses Prozesses haben wir uns dann geeinigt auf 3 Profillinien, 3 Themen, die in der Broschüre nachzulesen sind. Da will ich jetzt nicht mehr darauf eingehen. Ich war überaus glücklich und ja, überrascht kann ich nicht sagen, weil ich es der Universität zugetraut habe. Aber begeistert, dass die Rechnung aufgegangen ist, sagen wir mal so. Dass diese Diskussion, die wir geführt haben letztes Jahr, eine so heilsame Diskussion gewesen ist. Die Universität hat ja 2 Jahre lang geklagt gegen Gott und die Welt und Jura und also alle waren so verkämpft und verkrampft. Nicht alle, aber sehr viele. Und ich habe verspürt, dass die Kollegen und Kollegen große Freude dran hatten, endlich mal wieder über Inhalte zu reden. Und wenn man ein Thema, ein wissenschaftliches Thema gegen das andere abwägt und sagt, welches passt besser zu uns, das ist eine schöne Diskussion. Da kann man über Inhalte reden, da kann man wissenschaftliche Argumente ins Feld führen und das beste wissenschaftliche Argument, die beste Argumentation, die gewinnt dann. Damit können Wissenschaftler gut umgehen. Womit wir alle Schwierigkeiten hatten, war uns zu verrennen in so einem Kampf mit dem Ministerium, dass man den Kampf, den man überhaupt nicht gewinnen kann, aber gar keine Chance. Die sitzen am längeren Hebelarm. Und dieser Prozess musste einfach in Gang gesetzt werden und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also es war eine sehr konstruktive Atmosphäre. Und am Ende gab es eine Abstimmung zu unseren 3 Profillinien, die ist, ich glaube, so 17:3, kann man für die schriftliche Version nochmal nachschlagen, 17:3 oder 18:2 oder so ging die Abstimmung im Senat am Ende aus, zu dem Papier, wo wir unsere Profillinien am Ende festgeklopft haben. Also da kann man sehen, die Universität steht dahinter. Und nicht nur die Senatsmitglieder stehen dahinter, sondern mir war sehr wichtig, und bei solchen Prozess der Profilbildung ist entscheidend, dass die wichtigen Akteure mitreden und das Gefühl haben, dass sie es den Prozess beeinflussen können. Und das sind an der Universität nun mal die sämtliche Professoren. Das sind die tragenden Säulen der Wissenschaft, wo es hingeht. Und ich habe dafür gesorgt, dass, ich denke, im Endeffekt kann man sagen, fast alle Professoren der Universität sich beteiligt haben an der Diskussion. Ich habe auch eine Vollversammlung der Professoren in der Aula oben durchgeführt. Der Raum war 2/3 voll. Und wir haben sehr konstruktive Diskussionen geführt dazu. Die Fakultätsräte haben in jeder Sitzung für ein halbes Jahr haben sie darüber gesprochen. Jede Fakultät hat irgendwelche Gremien gegründet, Ausschüsse, die darüber gesprochen haben. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächerte Diskussion gewesen. Wir haben Studierende einbezogen, dem ich auch im AStA und Stura aufgetreten bin. Ich habe dafür gesorgt, dass möglichst wir die Gruppierungen erreichen, die organisiert sind. Die Masse an Studierenden konnte ich nicht erreichen, alle 14.000, aber die Studierendenvertreter konnte ich erreichen. Und also wir haben eine Liste von allen Instanzen der Universität, organisierten Instanzen gemacht, habe ich irgendwann abends mal gemacht. Personalrat, AStA, Stura, die Fakultäten natürlich, die Dezernate, also es gibt so viele verschiedene organisierte Gruppen an der Universität, das ist ganz erstaunlich. Die haben uns im Rektorat aufgeteilt und jeder ist irgendwo hingegangen und hat erzählt, was wir machen, welche Richtung es gehen soll, was welche Entscheidung ansteht, zum Zeitpunkt, wo jeder das noch beeinflussen konnte. Und das halte ich für ganz entscheidend, dass es aus der Universität ist, solch eine Entscheidung, wo es hingeht. Ich habe natürlich mit dem Rektorat zusammen die Vorgabe gemacht, wir brauchen nicht die Vorgabe, sondern habe den dringenden Vorschlag gemacht, wir müssen uns konzentrieren und Vorschläge gemacht. Ich denke, soweit muss eine Leitungstätigkeit gehen und dann an den Diskussionsprozess zu moderieren, dass der nicht ausufert, dass die Leute sich verstehen, dass sie sich nicht aneinander raten und alles über die Gürtellinie bleibt. Das war dann unsere Aufgabe, das war nicht schwer und alles andere ist auch von alleine passiert. Und so hat die Universität jetzt ein Ziel. 2019 haben wir den Anspruch, das hat das Konzil auch noch beschlossen, dass wir Spitzenpositionen in der deutschen Wissenschaft einnehmen wollen. Und das ist jetzt das Ziel, so wie den ersten Amerikaner auf den Mond zu schicken. 2019 sind wir 600 Jahre alt, Universität. Das ist ein Zeitraum, in dem man auch arbeiten kann, aber auch ein Zeitraum, der erforderlich ist, um eine Institution unserer Größe und unserer Wendigkeit, nicht sehr hoch ist, so wohin zu bringen. Wir werden die nächsten 10 Jahre 110 Berufungen durchführen. Allein, wenn man kalkuliert, wie viele Professoren in Ruhestand gehen werden. Professor Krüger ist bereits in Ruhestand, erzählt nicht dazu. Aber 110 andere Professoren, die jetzt aktiv sind, werden in Ruhestand gehen. Das ist etwa die Hälfte unserer Professorenschaft, knapp. Wir wollen jede von diesen Professuren wollen wir in dem Fach lassen, wo sie sind. Das war ganz entscheidend für die Einigung für dieses Konzept. Es ist eine Alternative dazu, um besser zu werden in irgendeinem Bereich, müssen wir den aufbauen, also schließen wir irgendeinen anderen. Das wäre so eine Alternative. Da habe ich gesagt, nein, das wollen wir nicht. Also, habe ich empfohlen, das ist nicht. Und man hat sich das zu eigen gemacht. Sondern jede Professur soll ein bisschen justiert werden. Jedes Fach, wenn Sie eine Professur wieder besetzen, sollen sehen, wie kann dieses Fach bestmöglichst zu einer von den Profilinien beitragen, aber im eigenen Fach bleiben. Das heißt, keiner muss Angst haben, dem Fach nehmen wir etwas weg. Aber der Preis dafür ist, dass jede Professur sich ein bisschen bewegen muss. Wahrscheinlich, es sei denn, dass es zufälligerweise gerade drauf ist, was in den wenigsten Fällen der Fall ist. Und jeder Professor, der da ist, wird eingeladen, mitzumachen bei diesen großen Zielen. Aus seiner Perspektive. Ich möchte zwei so richtig schöne Überraschungen nennen, die ich bei den Antrittsbesuchen erleben durfte. Es kam eine junge, unberufene Kollegin in der Sozialpädagogik auf mich zu und sagte, sie war bei dieser Vollversammlung, finde das gut, dass wir Ziele haben und sie kann sich identifizieren mit dem Ziel Aging Science and Humanities, also Wissenschaften zum alter werdenden Menschen. Und sie hat sich jetzt überlegt, sie wird eine Studie machen zu der Situation, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Lehrer alle relativ alt sind und dass die Schüler nur noch alte Rollenmodelle haben, keine Jungen mehr haben. Wir haben praktisch keine 25-jährigen Lehrer mehr bei uns im Bundesland oder 30-Jährige oder 35-Jährige oder 40-Jährige, weil seit 15 Jahren niemand mehr eingestellt worden ist. Also die alle über 40, Schnitt eher um 55 rum. Also ich kenne die Statistik nicht, aber die ist in dieser Größenordnung. Sie hat gesagt, das wird sie jetzt erproben in ihrem Fach. Sie wäre vorher nie auf diese Idee gekommen, das zu machen. Sie hat irgendwie andere Sachen gemacht. Aber sie hat gesagt, das passt hier bei uns rein, das wird sie jetzt gerne machen. Und das ist der Effekt, den ich wollte. Dass Kollegen, die herkommen oder solche, die jetzt schon lange bei uns sind, sehen, aha, das sind die Ziele, da will die Universität hin. Was kann ich als Professor dazu beitragen? Und dann suche ich mir innerhalb meines Spezialfaches, da wo es geht, eine Fragestellung, die dazu passt. Und wenn wir dann einen Juristen haben, der über juristische Fragestellungen von älteren Arbeitnehmern arbeitet, forscht, und dann irgendwie eine juristische Fragestellung aufkommt, dann haben die zwei sich gefunden und können zusammen Probleme lösen, von denen wir vorher gar nicht gewusst haben, dass wir sie wirklich haben, obwohl wir sie haben. Ja? Also dieses Zusammenarbeiten, weil man gemeinsam in eine Richtung schaut und dann die Glückstreffer mitnehmen, wo die Wissenschaftler, die gemeinsam in eine Richtung gucken, sehen, ah Mensch, ich habe jetzt ein Problem, da ist einer, mit dem kann ich was zusammen machen. Und dann kann man Wissenschaft betreiben, wo man konkurrenzlos dastehen und Ergebnisse erzielen, von denen anderen nur träumen können, weil wir gerade die Leute richtig vertraut haben. Und das ist der Sinn von diesen Profillinien, dass jeder in seinem Studiengang ganz normal lehrt und jeder hat Freiheit von Forschung und Lehre. aber er hat die Freiheit, das zu machen, was dem Ziel entspricht. Nicht die Pflicht, keiner ist verpflichtet. Und jeder soll spüren, dass es ihm besser geht und der Universität besser geht und weil es der Universität besser geht, wiederum ihm besser geht oder ihr besser geht. Wenn ein Thema ausgesucht wird im Rahmen dieser Freiheit von Forschung und Lehre, das zu den Zielen der Universität passt, weil andere ähnliche Ziele haben und man gemeinsam dann Dinge machen kann, die kein anderer hinkriegen würde. Das ist die Idee. Und ich bin überzeugt davon, dass es möglich sein wird, und ich glaube, wir werden es auch schaffen, dass wir systematisch über die nächsten 10 Jahre diese Ziele so erreichen werden, dass wir dastehen werden und man uns beneiden wird für unsere tollen maritimen Systeme und für unseren tollen Schwerpunkt Aging Science and Humanities, weil wir so viele Professoren haben, die alle interessante Sachen machen. Die sind nicht schlauer, als sie vorher waren. Und die sind auch nicht schlauer, als die anderen dort an allen anderen Universitäten. Aber wenn sie alle mit der Schlauheit, die sie mitbringen, in eine Richtung gucken, dann addieren sich diese Dinge, potenzieren sich sogar. Und was anderes haben die anderen, die jetzt gewonnen haben, in der Exzellenzinitiative auch nicht gemacht. Die Bayern kochen auch nur mit Wasser. Und das ist die Richtung, in der ich gehen möchte. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Wege sind. Die Organisationsstruktur, ich bin jetzt nicht weiter darauf eingegangen, ist eine interdisziplinäre Fakultät. Mir war wichtig, eine Organisationsstruktur zu haben für unsere Themen. Wenn wir nur entschieden hätten, wir wollen Thema A, B und C. So. Und jetzt irgendwie geben wir irgendwelchen Professoren irgendwelches Geld und dann machen sie irgendwas damit. Hätte es nicht funktioniert. Diese Themen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Deswegen diese Struktur. Wir müssen jeden Tag daran erinnert werden. Das Ziel ist, den ersten Amerikaner auf den Mond zu stecken. Unser Ziel ist, diese Themen, das sind unser Ziel. Das darf nicht in Vergessenheit geraten. Und nur wenn wir förmliche Strukturen haben, mit Verantwortlichen, die auf Augenhöhe mit allen anderen sind, bei den Dekanen und den Institutsleitern und so, nur dann werden wir ständig an dieses Ziel erinnert. Und wenn man das Ziel 100-mal gehört hat, irgendwann glaubt man es. Und verinnerlicht, und dann findet man auch nach 1 Jahr oder 2 oder 3 den Dreh, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann. Es gibt Fächer, die können nicht dazu beitragen, zu unseren Profilien. Das ist auch in Ordnung so. Auch die brauchen wir, auch die sind lieb. Auch die haben wir alle lieb und werden wir auch künftig lieb haben. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, an Romanistik oder so denkt, brauchen wir für die Lehrerausbildung, sollen wir auch haben. Ob ein Romanist zu unseren 3 Profilien einen Beitrag leisten kann, weiß ich nicht so richtig. Aber und diese Stellen sollen auch nicht umgewidmet werden. Wenn wir sie brauchen und sie nicht dazu beitragen können, ist auch in Ordnung. Aber ich wette, dass von diesen 110 Professuren 2/3 justierbar sind. Vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar 80%. Aber ich würde mal bescheiden dran gehen. Wenn wir 2/3 hinkriegen, haben wir schon viel gewonnen. Wenn wir 2/3 von diesen 110 Professuren, das sind 70 Stellen, wenn wir die systematisch in den nächsten 10 Jahre mit guten jungen Leuten, interessanten Professoren, berufen, verteilt auf die 3 Themen. Kriegt jedes Thema 23 etwa ab. Ja, dann stehen wir richtig gut da. Und dann wetten, dass wir besser sind als Bayern, wenn die ihre Alpenforschung vielleicht nutzen. Oder Bayer oder TU München, wenn die Autos machen, die ihre Autoforschung machen. Wir können besser sein als die TU München im Thema Autos, wenn wir so dran gehen, wie wir dran gehen wollen. Ich glaube schon, ich glaube daran. Die sind nicht cleverer, die dort, aber die haben halt zusammengearbeitet, die haben eine Vision gehabt und das brauchen wir. Und ich sehe, dass viele Universitäten in Deutschland an diesem Thema arbeiten, versuchen rauszukriegen, wie können sie diesen Prozess gestalten, alle reden darüber. Ich denke, wir haben jetzt eine Lösung, wir haben einen Plan, wir haben ein Ziel und jetzt geht es an die systematische Umsetzung und die kostet nochmal richtig Kraft. Denn dann wird es die harten Entscheidungen geben. Eine Fakultät will nicht umwidmen, weil sie sagt, sie brauchen das. Ich hole ein Gutachten ein, da steht drin, sie brauchen es nicht, sondern geht der Zank los. Vielleicht wird es gar nicht zu so einem Zank führen. Die ersten paar Professuren, die jetzt ausgeschrieben worden sind, bevor wir diesen Lenkungsmechanismus installieren konnten, da haben die Fakultäten freiwillig reingeschrieben in ihre Ausschreibung, die Theologie zum Beispiel, die hat freiwillig reingeschrieben, sie wünschen jemanden, der einen Beitrag leisten kann zu Aging Science and Humanities. Die musste ich nicht mal zum Trinken tragen. Sie haben es ganz alleine gemacht. Und deswegen glaube ich, auch dieser Prozess wird ohne Blutvergießen abgehen. Oder er kann richtig glatt laufen, ohne dass irgendjemand Druck ausüben muss. Sondern weil die Dekanen, die Fakultäten sehen, ob jetzt ein Professor für Theologie, der irgendeine Orientierung hat, ob der jetzt in der Einrichtung oder anderen geht, mag für die Universität Rostock erstmal oder für das Fach egal sein. Daran nutzen wir unsere Freiheit von Forschung und Lehre doch so aus, dass er halt in der Richtung läuft. Keinem ist wehgetan dadurch. Und dann ruft man jemanden dieser Art. Und ich glaube sogar, dass solche bessere Leute dann zu uns kommen werden, als sonst kommen würden. Denn stellen Sie sich vor, Sie sind jemand, der in der Theologie sich spezialisiert auf ältere Menschen. Wollen Sie dann in eine Fakultät gehen, die sich auf Junge spezialisiert? Oder die gar keine Spezialisierung haben? Nee. Dann suchen Sie als Professor, wenn Sie gut genug sind, um sich's auszusuchen. Und solche Leute wollen wir ja. Dann suchen Sie sich eine Fakultät aus, bei der die Universität in die Richtung gehen will, in die Sie sowieso gehen wollen. Das sucht man sich dann aus. Weil man genau weiß, da ist man gut aufgehoben, da ist Verständnis für das Thema. Und da findet man auch andere, die dann so an denen man sich anknüpfen kann, die dann was Ergänzendes erforschen. Also ich glaube sogar, dass unsere Berufungen höher qualitativ werden, als sie sonst ausgefallen wären, weil wir uns konzentrieren und sie werden auch noch zielgerichtet sein. Ja, und da wollen wir hin. So, jetzt habe ich Sie berieselt. Der Sinn soll ja auch sein, dass Sie Fragen stellen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Stündchen,
aha.
Wir bedanken uns. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt schon wiederholt hier sind, haben den Vorteil, dass sie mehrere Rektoren im historischen Rückblick und auch in der Gegenwart gehört haben.
Ein Vorteil gegenüber mir.
Das wollte ich sagen. Aber ich darf dies zum Anfang der Diskussion sagen, das war stark. Und sonst möchte ich mich zurückhalten und eröffne jetzt die Rednerliste. Hilde Michael habe ich sofort drauf, aber Sie können auch noch einen Moment warten.
Ich warte nicht.
Hilde Michael wartet nicht. Bitte, dann Katharina Trost.
Studieren Sie alle Geschichte?
Alle Hysteriker, Historiker.
Ja? Und haben Sie alle ein zweites Fach?
Ja.
Können Sie einfach jeweils zusagen, was Ihr zweites Fach ist? Und ein Teilsatz über Sie, ob Sie hierher aus der Region kommen, ob Sie woanders herkommen. Einfach damit ich so ein bisschen weiß, mit wem ich so zu tun habe. Ja?
Also, ich bin Hilde Michael im fortgeführten Studium in A Allgemeine Geschichte und Latinistik.
Okay.
Und ich bin im doppelten Sinne zugewandert. Und jetzt meine Frage, und zwar, Sie haben sehr eindrucksvoll geschildert, wie man Problemfelder finden soll, die die Universität stärken sollen.
Ja.
Wie geht die Universität und insbesondere Sie in Ihrer Funktion als Magnifizenz Problemfindung, Neugestaltung, Umgestaltung der Universität und Rotstift damit um?
Welchen Rotstift?
Den finanziellen.
Aha.
Das finanzielle.
So, den ignoriere ich jetzt erstmal. Das ist meine Antwort. Ich finde, dass unser Land, da muss ich wirklich sagen, da ist wirklich eine gute Situation. Ich schaue nicht, was uns weggenommen wird, sondern ich schaue, wie viel wir haben. So. Wir haben 120 Millionen Euro pro Jahr als Universität. 120 Millionen Euro. Im medizinischen Bereich und zwei Drittel nicht medizinischen Bereich und etwa ein Drittel medizinischen Bereich. Da kann mir keiner sagen, dass man nicht für 120 Millionen Euro irgendwie Spitzenleistung einkaufen könnte. Das ist, muss doch möglich sein. Und wenn mir jemand sagt, ach, wir haben kein Geld, wir haben nicht genügend Geld, das stimmt doch nicht. Wir haben 120 Millionen, das ist doch nur, wie wir es einsetzen. Und welche Aufgaben wir uns vorgenommen haben. Also, wir haben eine kleine Planungssicherheit zwischen jetzt und 2017, genau gesagt 2020. Bis 2017 müssen wir einen Abbau hinkriegen, einen 20-prozentigen Abbau unserer Stellen. Der ist planbar, der ist linear im Wesentlichen. Die sagen uns zwar nicht, in welchen Jahresscheiben genau, aber im Prinzip können wir uns ausrechnen. Die werden uns nicht alle 20% sofort wegnehmen. Das ist ein linearer Abbau der Stellen. Das heißt, wir wissen genau, mit wie vielen Stellen wir in welchem Jahr rechnen können. Wir wissen genau, wie unsere Personallage ist. Wir wissen genau, wo die Leute in Ruhestand gehen, welche Gebiete das sind oder in der Verwaltung, welche Spezialisierungen die da so haben. Das heißt, ich gucke nicht darauf, was schneidet uns jedes Jahr weg, sondern ich schaue, wie viel haben wir. Das wird immer ein bisschen weniger. Aber es wird über die nächsten 14 Jahre, nein, die nächsten 11 Jahre und dann war es 3 Jahre konstant, über die nächsten 11 Jahre wird es von 120 Millionen Euro abschmelzen auf 80% davon und das müssten etwa 96 Millionen oder sowas sein. Das heißt, wir haben 96 Millionen plus noch, wenn man die Grafik andersrum anguckt, plus noch sogar noch einen Bonus in der Anfangsphase, haben wir 96 Millionen. Auch mit 96 Millionen kann mir keiner sagen, dass wir nicht Qualität machen können. Wir müssen unsere Aufgaben unter die Lupe nehmen und sehen, wie viel leisten wir uns, welche Fächer leisten wir uns, welche Vielfalt an Fächern leisten wir uns, und ist bei jeder Stelle müssen wir fragen, ist sie unbedingt notwendig. Und wenn ich gesagt habe, wir haben 110 Berufungen, eigentlich gehen 130 Kollegen in Ruhestand. Das haben Sie gar nicht gemerkt, stimmt's? Ich habe gesagt, was wir alles haben. Und Sie haben es mir geglaubt und Sie waren beeindruckt, Sie haben sich gefreut. Und haben Sie gesagt, so. Ich habe nicht gesagt, 20 Professoren abschützen in den nächsten 11 Jahren, um Gottes Willen, wie machen wir das? Habe ich nicht gesagt. Sie haben es nicht mal gemerkt. Sondern Sie haben sich begeistern lassen von den Freiheiten durch 110 Berufungen. Und das ist meine Antwort auf Ihre Frage.
Danke. Katharina Trost.
Ja, also ich studiere erstes Semester neuere Geschichte Europas und Politik. Und ich habe zwei Fragen. Und zwar, erstens mal möchte ich widersprechen zu den 110, dann das hat mir sehr wohl aufgeschrieben und ich habe gesagt, es ist zu wenig, habe ich mir innerlich gesagt.
Sind es mehr? Also meine
nee,
Zahl.
Es könnten mehr sein, so meine ich. Also das war so mein Gefühl. Naja, aber ich möchte ja zu meinen beiden Fragen kommen. Und zwar, Sie sagten vorhin, Freiheit und Lehre würde hier funktionieren und alles. Und Sie sagen aber auch immer, es gibt Zielvorgaben. So, wenn ich eine
Ziele.
Ja, es wurden sicher auch
gemeinsame Ziele. Ja, aber es sind keine Zielvorgaben, das ist ein ganz schlimmes Wort, Zielvorgaben.
Das wäre nämlich meine Frage, weil das beißt sich, Freiheit und Vorgaben. Das war das Erste.
Beißen von Freiheit und Vorgaben.
Was ich fragen wollte, Sie sagten, Studiengänge beschneiden kann. Sie haben das Wort nicht so direkt gesagt, aber das würde ja zwangsläufig darauf hinauslaufen, wenn man immer mehr Professoren abbaut. Wie wollen Sie es dann noch schaffen, dass das Rostock für neue Studenten interessant bleibt, dass sie einfach diese Vielfalt auch bleibt. Also ich sage ja nicht, dass man sich nicht irgendwo positionieren soll, aber was passiert zum Beispiel mit Leuten, die nicht mitziehen, weil es lässt sich manchmal was nicht miteinander verbinden. Sterben die einfach so irgendwann aus?
Okay, danke. Das sind gute Fragen, weil Sie mir eine Vorlage oder einen Ball zuwerfen von Punkten, die mir auch sehr wichtig sind. Die Opposition zwischen Freiheit und Vorgabe. Ich habe das Wort Zielvorgabe selber nicht in den Mund genommen, ganz bewusst, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel, auf das wir uns geeinigt haben, das freiwillig ist. Jeder ist frei, in diese Richtung zu arbeiten. Und kein Einzelner ist schlechter dran, wenn er in seine eigene Richtung geht. Er verpasst Chancen. Aber keiner ist schlechter dran. Nehmen Sie sich eine Universität ohne Ziele. Da macht jeder das, was er will. So. Jeder macht das, was er will. Er findet per Zufall vielleicht mal jemanden, mit dem er irgendwie zusammenarbeiten kann, weil will er das gar nicht. Der bei einer zielorientierten Universität in eine andere Richtung geht, ist nicht schlechter dran, als wenn er in der gleichen Universität in der Richtung gehen würde, wo alle anderen, dann partizipiert er schlicht und einfach nicht an dem, was um ihn herum passiert. Ist okay. Ist in Ordnung.
Ich nenne
das respektiere
das
ich.
Genau Freiheit, was Sie jetzt gerade beschrieben haben.
Ja, das ist Freiheit.
Wenn jemand halt. Frei
ja, forschen. Genau. Er darf frei forschen. Er darf machen, was er will.
Und
er
ist und
er ist frei, auch das auszusuchen, wo es der Universität besser geht. Und wenn es der Universität besser geht, geht es ihm dann noch besser. Er ist frei, das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Das ist meine Meinung, Sie mögen andere Meinung sein. Aber der Wissenschaftler ist frei, auch das zu machen, was in seinem unmittelbaren Kontext vernünftig ist und der Universität als Ganze hilft, wohlwissend, ihm selber geht es dann auch besser. Ja? Gucken Sie wie Universitäten an, die Exzellenzförderung bekommen haben. Ich glaube, die TU München hat 300 Millionen Euro bekommen oder sowas. Da geht es jedem besser dort. Jedem Einzelnen, auch denen, die irgendwas machen, was nicht damit zu tun haben. Auch jedem geht es besser. Das Renommee schon mal. Die nennen sich jetzt Exzellenzuniversitäten.
So. Das
ist eine sehr gute Frage. Aber wollen Sie, dass Ihre Professoren renommiert sind, dass sie bekannt sind, dass sie gute Forschung machen und damit gute Lehre machen können? Ich glaube schon, dass es ein strebenswertes Ziel ist. Das ist auch ein notwendiges Ziel. Deswegen hat unser Konzil beschlossen, Wir haben eine Diskussion in unserem Konzil geführt. Wollen wir das überhaupt? Hat tatsächlich jemand gefragt. Und ich fand es gut, dass jemand das gefragt hat, weil das muss man, diese Frage muss man stellen. Man muss die Möglichkeit haben, sie zu stellen, ohne dass irgendjemand sie anguckt und sagt, was ist das für eine Frage? Und man muss auch ausdiskutieren. Ja? Und wir sind dort im Konzil in einer halbstündigen Diskussion zum Schluss gekommen, ja, wenn wir das nicht als Ziel haben, dann sacken wir ab. Dann sacken wir ab, dann ist unsere Lehre nicht mehr gut. Dann qualifizieren wir unsere Studierenden nicht mehr so, dass sie konkurrenzfähig sind mit den anderen. Das ist unser Auftrag.
Eine ganz allerletzte Frage dazu.
Ja, gut. Aber neue Studentenvielfalt hatten Sie noch. Ja, darf ich noch dazu antworten, bevor Sie noch eine Frage stellen?
Ja, okay,
neue Studenten und Vielfalt. Die Vielfalt wollen wir erhalten. Aber ob man jetzt 5 verschiedene Varianten einer Sorte hat oder 4 verschiedene, da muss man möglicherweise Abstriche machen. Also baue ich jetzt 5 verschiedene Vertiefungsrichtungen in einem Studiengang, reichen vielleicht 4. Und dafür, der liebe Gott hat ja nicht gesagt, dass Maschinenbau 5 Vertiefungsrichtungen haben muss. Ich weiß nicht, wie viele sie haben. Das ist nur ein Beispiel. Vielleicht haben wir jetzt gerade 4. Aber das hat ja der liebe Gott uns nicht vorgegeben. Das hat sich irgendwie so passiert. 4, vielleicht reichen die auch, wenn die stärker sind. Oder vielleicht können wir uns nur 4 leisten. Dann können wir uns nur 4 leisten. Dann würde ich sagen, machen wir lieber nur 3 und bauen die ein bisschen aus. Der einzelne Student, der ist nicht beschnitten in seinen Möglichkeiten. Wenn er unbedingt etwas machen will, was bei uns nicht angeboten wird, ist er frei, woanders hinzugehen.
Ja? Gut, wollen wir es dabei belassen? Jetzt habe ich Daniel Peters. Kurz Ihre Semester noch und Ihre Fächer.
Also, genau, ein zweites Semester im MA Politikwissenschaften und Neuere Geschichte Europas. Meine Frage ist, die Freiheit, die Sie beschrieben haben, die wir benötigen, um diese Ziele verwirklichen zu können, die muss ja auch so ein bisschen in die politische Landschaft passen.
Ja.
Ich würde einfach mal von Ihnen gerne ein kleines Statement dazu hören, wie Sie die Hochschullandschaft in Deutschland allgemein einschätzen, im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Sie haben ja die persönlichen Erfahrungen gemacht, wie Sie explizit die Hochschulpolitik in Mecklenburg-Vorpommern einschätzen, die ja aus meiner Sicht nicht unbedingt diese Freiheit ermöglicht, die wir vielleicht brauchen. Stichwort Hochschulautonomie.
Okay. Wie unsere Ziele passen in die deutsche Szene und die internationale Szene. Also bei der Auswahl unserer Profilien, bei meinen Erstvorschlägen, habe ich erstmal darauf geachtet, dass das nicht Themen sind, die offensichtlich schon irgendwo anders angesiedelt sind. Zum Beispiel, dass es keine Themen sind, die schon in der Exzellenzförderung des Bundes, die vor einem Jahr bekannt gewesen ist, schon vergeben worden sind. Also so ganz offensichtlich ins offene Messer braucht man nicht zu rennen. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, wir haben Themen gesucht, die eine gewisse Mischung haben. Also das Thema Nummer 1, Life, Light and Matter, ist eines, das aus unserer Tradition kommt. Tradition im Sinne von, in der Nachkriegszeit wurde angefangen damit Ingenieurwissenschaften, Medizin und Naturwissenschaften in diesem Dreieck. Bedient also uns in einem Themenbereich, das wir uns seit 50 Jahren auf die Fahne, also 60 Jahren auf die Fahne schreiben. Das zweite ist, das zweite Profil Maritime Systems bedient unsere geografische Lage einerseits und andererseits die Wirtschaft natürlich, die dank dieser geografischen Lage sich hier entfaltet hat. Also passt auch zum Land, zu unserer wegen der geografischen Lage. Und das dritte Thema, Aging Science and Humanities, ist deswegen interessant, weil es ein gewaltiges gesellschaftliches Problem aufgreift, das für unsere Gesellschaft in der westlichen Welt, aber so wie ich jetzt mittlerweile erfahren habe, in der gesamten Welt wirklich relevant ist und ein brennendes Thema ist und bei dem Mecklenburg-Vorpommern sogar noch eine Vorreiterrolle spielt, weil es bei uns ein bisschen früher und ein bisschen verschärfter kommt als in manchen anderen Bundesländern. Und dieses ein bisschen früher und ein bisschen verschärfter kommen, ist dann eine Chance, etwas daraus zu machen, sodass wenn die anderen das Problem erkannt haben oder selber haben, dass wir dann schon Lösungen dafür haben. Das ist die Idee dahinter. Das zweite Thema, maritime Systeme, grenzt auch mit den Umweltfragen an die ganze CO2-Diskussion. Ich will es nicht an die CO2-Diskussion binden, weil es diese Diskussion möglicherweise auch überdauern sollte, wer weiß. Aber sie soll zumindest auch ein Aspekt sein, der daran docken kann, an dieser Fragestellung. Und das sind die drei Aspekte, die ich jetzt genannt habe, sind welche, die sowohl für Deutschland als auch international so die Positionierung anbelangt. Jetzt haben wir drei Themen, wir bedienen drei verschiedene Dinge. Und wir bedienen die Politik. Da komme ich dann zu, da komme ich ein bisschen mehr zu Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe angedeutet, dass ich sehr intensiv mit jedem Politiker gesprochen habe, den ich greifen konnte, um zu erfahren, wo das Land hin möchte. Das Land will Gesundheitsland Nummer 1 werden. So, das Thema Gesundheit ist das Thema für das Land. Da gibt es ein Gesundheitskuratorium, es gibt eine spezielle Förderung dafür und diverse andere Dinge, die haben sich jetzt entwickelt darum. Und Aging Science and Humanities ist einschlägig dafür, Gesundheit von älteren Menschen, da spezialisieren wir uns darauf. Und das erste Thema hat auch zumindest am Rande etwas mit Gesundheit zu tun, insofern ist die Politik des Landes, die Interessen der Politik des Landes sind berücksichtigt. Die finden sich auch wieder. Die Hochschulautonomie hier im Lande, also in meiner Amtszeit, hat mir noch kein Ministerialbeamter gesagt, was ich zu tun habe oder was ich zu lassen habe. Im Gegenteil, als ich die Diskussion angefangen habe, wir gesucht haben, nach welches sind mögliche Themen, gibt es Wünsche des Landes, habe ich euch gefragt, habt ihr einen Wunsch, sagt mir, was ihr wollt. Haben sie alle zurückgehalten und gesagt, Autonomie, machen sie selber. So, und also ich fühle mich überhaupt nicht gegängelt vom Land. Ich denke, dass wir eine ganze Reihe Stellen in unseren Gesetzen sogar Freiheiten haben, die andere nicht haben oder zumindest in früheren Jahren auf jeden Fall nicht so gehabt haben. Also an unserem Gesetz, das eine oder andere würde ich dann schon noch gerne ändern, geändert sehen wollen, aber das sind im Wesentlichen Marginalien, die da uns gängeln. Es ist viel mehr, was machen wir mit den Freiheiten, die wir haben und was machen wir mit dem Geld, was wir haben. Da können wir Spitze werden. Allein schon damit können wir Spitze werden. Und wenn Sie dann das eine oder andere noch ein bisschen eichen, dann können wir noch besser werden. Aber erstmal, unser Defizit liegt nicht in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern was wir mit diesem Rahmen machen. Da haben wir Entfaltungsmöglichkeiten.
Weitere Fragen? Ja, bitte den Namen.
Ich glaube, das ist der Rahmen, im 5. Semester BA, Geschichte und Politikwissenschaften. Ich würde gerne nochmal auf das Geld zurückkommen. Das wird ja nun schrittweise abgebaut. Inwieweit ist die Möglichkeit da, mit den Unternehmen, die wir hier in Rostock haben, oder vielleicht auch nach Rostock kommen, weitere Gelder in die Universität hineinstecken zu können? Sie nannten das Beispiel mit Rechnern in Waterloo. Gibt es diese Möglichkeit, um die Profilien damit zu stärken? Mhm. Und zweite Frage wäre, wie kann man diese Profilien über mehrere Jahrzehnte hinweg sichern an der Universität Rostock? Weil Sie werden nicht ewig an dieser Universität sein.
Sie, meinen Sie groß oder klein geschrieben?
Groß geschrieben.
Ah, okay.
Und die Möglichkeit besteht immer, dass danach wieder die Universität in den alten Trott verfällt.
Ja. Okay, zwei Dinge. Erstmal die Wirtschaft. Wir haben in dem Beschluss des Senates ist festgehalten, dass nicht nur es Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende sein sollen, die Mitglieder in diesen Departments sind, sondern wir wollen auch assoziierte Mitglieder haben. Die Rechtsform wird wahrscheinlich ein eingetragener Verein sein, mit drei Sektionen, also ein Verein mit drei Sektionen, eine für jede von den Profillinien. Und das wird die Plattform sein, wo Externe Mitglied werden können, entweder als Personen oder als Firmen. Und wir werden dort daran arbeiten, jeden in der Region, der mit der Wissenschaft irgendwie bereit ist zu reden, werden wir versuchen, dort als Mitglieder zu gewinnen, sodass wir die organisiert haben. Und dann wollen wir, das hat der Dekan schon, diesen Prozess schon angefangen, der neue, werden wir den Dialog suchen zwischen unseren Professoren und den Mitgliedern oder Vertretern der Mitglieder. Und wenn wir dann sehen, aha, Firma X und Professor Y, die können miteinander. Der hat eine Fragestellung und der andere hat das Handwerkszeugnis zu beantworten. Dann werden wir Promotionsstipendien, da haben wir Geld für 50 Promotionsstipendien bereitgestellt, um genau solche Dinge zu bearbeiten, dass dann der Dekan sagen kann, so, und dafür kriegt ihr jetzt Geld vom Promotionsstipendiaten, dann müsst ihr jetzt nur noch einen Absolventen finden, der bereit ist, das zu machen. Das dürfte auch möglich sein. Und dann kann ein paar Jahre lang dann gearbeitet werden, um dem Betrieb zu helfen, in einer längerfristigen Strategie, nicht die kurzfristigen Sachen, aber Forschung zu machen, sodass der in 5 Jahren besser dasteht, als er vorher dagestanden hat. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell 400 Millionen so Spenden bekommen werden oder sowas. Das ist es nicht. Aber das würde ich erstmal sagen, wüssten wir gar nicht so richtig, was wir machen sollten. Bauen könnten wir. Nee, er muss erstmal ausgeben. Nein. Wir haben ein Budget von 120 Millionen, das können wir ausgeben. Wissen wir, wie es geht? Wir haben gar nicht die Strukturen, um 400 Millionen auszugeben. Man muss erstmal in der Lage sein, Geld auszugeben. Dann müssen wir hinwachsen. Und im Maße, in dem wir zu diesen Themen die Beziehungen zur Wirtschaft aufbauen, glaube ich, wird dann auch Geld fließen. Nicht als Geschenke, aber in Form von Zusammenarbeit. Dass Firmen, die Forschung brauchen, sagen, wir kommen nach Rostock und lassen es von denen machen, machen es mit denen zusammen, weil wir wissen, da kriegen wir gute Absolventen, die dann mit diesem neuen Wissen geimpft worden sind. Man sagt ja nicht geimpft, sondern geimpft worden sind von der Inf. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft langsam aber sicher auch ausbaufähig ist. Natürlich in der regionalen Wirtschaft, aber wir müssen auch außerhalb der Region schauen. So, zweite, wie kann man das sichern, dass in Jahrzehnten das immer noch da ist? Also erstens, ich halte die Struktur einer interdisziplinären Fakultät für etwas, das einen längeren Zeitraum überdauern könnte. Vielleicht nicht 600 Jahre. Aber es könnte sein, dass diese Struktur sich bewährt. Ich habe es an anderen Institutionen gesehen. Eine solche Herangehensweise hat sich lange gehalten. Ein paar Jahrzehnte habe ich gesehen. Es kann sein, dass wir in 15 Jahren sagen, dass die eine oder andere von diesen Profillinien ist nicht mehr so relevant. So, die lassen wir auslaufen und machen auch was Neues. Haben eine vierte und die dritte lassen wir auflaufen, lassen wir auslaufen und schließen die dann irgendwann mal. Da wird es einen Wandel geben müssen. Beim maritimen System, wir werden uns von der Lage am Meer nicht so schnell bewegen, es sei denn, dass der Meeresspiegel steigt. Und dann werden wir nicht mehr Agrar als Andockstelle haben, sondern werden wir schwimmende Plattformen vielleicht schwerpunktmäßig machen. Aber also diese Themen selber, die dürften sich auch mal wandeln. Nicht ganz schnell. Oder es kann auch sein, dass wir das begutachten lassen nach 3 Jahren und dass die Gutachter zum Schluss kommen, die haben es absolut nicht gebracht. Investiert man lieber nicht mehr darin, weil die Leute es nicht gepackt haben, weil die sich zerstritten haben. So, dann werden wir schließen. Wenn wir auch den Mut haben müssen, es zu schließen. Wenn die Leute, der einzige Grund, warum man es nicht schaffen könnte, ist, weil sie sich verstritten haben. 70% von allen Projekten, habe ich irgendwann mal gelernt, die nicht funktionieren, nicht erfolgreich sind, weil die Leute sich nicht verstanden haben. Wenn das uns passiert, dann werden wir schließen. Ganz einfach. Denn es lohnt sich nicht. Die Leute müssen sich verstehen, die müssen dann in diese gemeinsame Richtung gehen. Und ich bin nicht jahrzehntelang mehr da, aber das ist gut so. Denn irgendwann mal habe ich mein Innovationspotenzial erschöpft. Und da muss jemand anderer ran.
Ja, da war hinten noch eine Wortmeldung, oder war es jetzt? Ja, Heiko Marski und dann, nicht wahr, René Ide.
Heiko, Herr Marski, wir kennen uns schon.
Trotzdem, nun nach Gleichheitsprinzip jetzt sagen Sie Semester und Ihre, bitte ja. Ihre Fächer.
Auf die Chancen.
20 Millionen US-Amerikaner haben so nicht ins Bett gehen, einfach weil sie nicht das Geld haben, die Lebensmittel zu kaufen. Mhm. In Deutschland haben wir auch die Kinderarmut. Der große Unterschied ist, Amerika streicht weiter an den Sozialprogrammen, während Deutschland wirklich massiv versucht, Gelder dorthin zu pumpen, wo die Not am größten ist. Mhm. Sie haben gesagt, den Rotstift an dieser Universität wollen Sie auch ignorieren. Jetzt stelle ich aber die provokante Frage, wenn hier wirklich 20% zurückgefahren werden, ist es richtig mit 110 Professoren kann sie gestalten. Aber die Konsequenz ist, dass wir hier Dinge schließen werden müssen. Ob es Fakultäten sind oder nicht, wird man sehen müssen, auf jeden Fall aber Institute. Wir haben hier bereits geschlossen Deutsch als Fremdsprache, wir haben geschlossen Slavistik und wir haben auch andere geschlossen. Statistik ist momentan zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig, weil dort eine Stelle einfach fehlt. Neben den Profillinien haben wir einen weiteren Zielschwerpunkt, der auch vom Land per Gesetz beschlossen wurde, das ist die Lehrerausbildung. Nun haben wir aber erlebt, dass, wie gesagt, 3 Institute bereits geschlossen wurden, beziehungsweise von dem Aufstehen, die konstituierend sind für die Lehrerausbildung hier. Das heißt, ich will mich nicht so sehr darauf verschießen, auf die Lehrerausbildung, weil nach Ihrer Logik müsste man diese Institute wieder aufmachen. Wir machen auf und fordern, was dem Ziel dient, das wäre dann eins der Ziele. Sondern denken Sie, wäre jetzt die Frage darüber nach, wenn wir uns auf neue Ziele orientieren, diesen Status vor der Universität aufzugeben, weil wir uns sonst nicht auf die Ziele orientieren können, einfach weil uns durch die Breitstreuung die Mittel fehlen, um sie an der Qualität zu konzentrieren, was die Pupillen wären, die Lehrensausbildung und auch der Forschungsschwerpunkt in der Physik.
Okay, ich fange vorne mal an. Ignorieren des Rotstifts. Ich habe meine Antwort auf diese Frage überprononziert, um dagegen zu halten, es geht nicht um den Abbau, sondern es geht um das, was wir haben. Und damit zu arbeiten, was machen wir damit, das bestmöglich zu machen. Und nicht Schwerpunkt jammern oder darüber nachzudenken, über diesen Abbau, sondern wie viel kriegen wir rein in das, was wir haben. Das muss der Schwerpunkt sein, alles andere ist kontraproduktiv, schlicht und einfach. Natürlich ignoriere ich nicht, dass da eine Kurve ist, die so ein bisschen nach unten geht. Aber wenn man nicht so guckt, was Schwerpunkt, was da drüber ist, sondern guckt, wie viel drunter ist. Immerhin endet es bei 80%. Das heißt, es geht von 100 auf 80% runter. Also habe ich ganz schön viel unter der Kurve. Und wenn ich das nicht das betrachte, statt das, was über der Kurve ist. Natürlich hat das, geht das einher mit der ein oder anderen Änderung, die wir ja auch schon beschlossen haben. Also wir haben beschlossen, dass wir die in dem wissenschaftlichen Bereich welche Stellen, welche Professuren wir abbauen werden. Ich weiß nicht, ob jetzt der Deutsch als Fremdsprache genau eines von denen gewesen ist, aber ich glaube, das war da dabei. Oder es war vielleicht sogar noch eine Frühredaktion. Okay. Sagen Sie mir mal, was ist eigentlich eine Volluniversität? Ich möchte jetzt nicht aggressiv den Spieß umdrehen. Ist eine rhetorische Frage. Und ich werde sie selber beantworten. Ich weiß nicht so genau, was eine Volluniversität ist. Gehört Byzantinistik dazu? Brauchen wir Byzantinistik für eine Volluniversität? Bitte? Wir brauchen wir nicht für eine Volluniversität. Ist eine Volluniversität das, was wir gerade sind? Ist das die Definition? Warum brauchen wir nicht Byzantinistik, bitte? Warum brauchen wir das nicht, um eine Volluniversität zu sein? Also ich glaube nicht, dass wir glücklich würden oder uns als Volluniversität betrachten würden, wenn wir nur noch die philosophische, die theologische, die juristische und die medizinische hätten. Theologische ist keine Gründungsfakultät. Okay, die kriegen wir auch noch weg. Ja? So, wir werden nicht glücklich. Das ist nicht, was man heute unter einer Volluniversität versteht. So, insofern dieses Definieren über Gründungsfakultäten oder gründungsähnliche Fakultäten, wenn man jetzt diese Bezeichnung für Theologie betrachtet, nimmt, ist keine adäquate Definition. Da würden die ganzen Ingenieurwissenschaften würden darunter fallen. Die Naturwissenschaften, die gab es da gar noch gar nicht. Die würden auch nicht Teil davon sein oder ja, würden so am Rande bittende Philosophie betrachtet werden. Da könnte man seine Aufsätze darüber schreiben. Hätte man keine Labore. Die Frage ist, was wollen wir mit der Volluniversität? Ich glaube, wenn wir die Volluniversität beherzigen, dass wir sagen, sie befähigt uns, fakultätsübergreifende Themen zu bearbeiten in ihrer vollen Breite. Da brauchen wir einen Juristen zum Beispiel für maritime Systeme, also jemand, der sich mit Seerecht auseinandersetzt. Wir brauchen wahrscheinlich einen oder anderen, der irgendwas mit älteren Menschen bearbeitet. Da gibt es verschiedene Spezialthemen. Wir brauchen einen Mediziner, der eine gewisse Sorte Dinge macht. Aber wir brauchen halt eine andere Sorte Mediziner vielleicht nicht. Die Volluniversität als Sprungbrett dazu, dass wir interdisziplinäre Themen bearbeiten können. So sehe ich das. Und dass wir uns dann auch bereit sind zu beschränken, wenn wir zum Beispiel mit der Zeit gehen und irgendein Gebiet besetzen, das es heute noch nicht gibt, wenn wir das in 10 Jahren besetzen, dann müssen wir auch bereit sein, von etwas loszulassen. Und das heißt, wenn man in einer Richtung 5 verschiedene Möglichkeiten hat, na, dann nimmt man halt da 4 und nutzt diese eine Richtung, um was Neues zu machen. Den Mut müssen wir haben. Ja. Dass die juristische Fakultät gefährdet ist, genau gesagt, dass der Studiengang geschlossen wird und damit die juristische Fakultät erstmal sehen muss, wie sie ihre Daseinsberechtigung noch noch definiert, ist natürlich äußerst bedauerlich, was eine Volluniversität anbelangt. Aber die Volluniversität zum Beispiel zu definieren über das Staatsexamen ist nicht mehr zeitgemäß. Man kann es anders definieren. Dresden hat das gemacht. Sie wurden gezwungen, ihr Staatsexamen abzuschaffen. Sie bieten jetzt eine Art Wirtschaftsrecht an mit einem Bachelor. Und die Studierenden, die das Staatsexamen in Jura machen wollen, müssen dann ein Jahr lang woanders hingehen. Genau das Gleiche steht in unserem Vergleich drin. Da ist die Möglichkeit, dass hier Jura auf diese Art und Weise fortgesetzt wird. Und die, die das Staatsexamen brauchen, was für mich nicht zur Volluniversität notwendigerweise gehört. Jura ja, aber Staatsexamen nicht notwendigerweise. Die können das letzte Stückchen in Greifswald machen. Und ich denke sowieso, dass wir eine intensivere Zusammenarbeit mit Greifswald pflegen sollten. Und wenn wir zufälligerweise eines Tages halt keinen mehr haben, der Seerecht hat, ja, vielleicht wären die bereit, einen bei sich anzusiedeln und mit dem arbeiten wir dann zusammen. Also da muss auch von Seiten des Landes vielleicht ein bisschen moderiert werden, sodass dort die Interessen zusammenpassen. Da müssen wir vielleicht auch mal einen Juristen für Community Medicine dann also einstellen. Nicht einen Juristen, einen Mediziner, der irgendwas ergänzt, was Greifswald macht.
Ja. Ja.
Ja.
Und das ist auch wirklich rückhaltend. Sie haben, soweit ich das aus den Gremien, in denen ich sitze, verfolgen konnte, immer wieder zugesagt, beziehungsweise war es auch immer wieder die Position nach außen, die von unterschiedlichen Projekten auch vertreten wurde, dass wir stolz darauf sind, halt in Mecklenburg-Vorpommern eine Universität zu sein und das infolgedessen, weil wir auch in Deutschland bekannt werden wollen, die Profillinien deutsche Namen bekommen. Sie haben wörtlich im Konzil ja auch gesagt, das Englische sind nur Arbeitstitel.
Ja.
Jetzt habe ich auch eine Einladung zur Gründungsveranstaltung bekommen. Jetzt
ja.
Haben wir hier auch die Broschüre.
Mhm.
Und die in der disziplinären englische Namen und werden Sie, soweit ich das jetzt abziehen kann, natürlich auch behalten. Was hat Sie dazu bewogen, entgegen der monatelangen Linie jetzt doch englische Titel zu nehmen statt der deutschen?
Okay, ich hätte mir lieber gewünscht, dass Sie mich fragen, wie ich das erkläre. Und nicht, warum ich das anders entschieden hätte. Ich erkläre Ihnen, wie der Werdegang gewesen ist und wie es weitergeht. Erstens, in einer von den Profillinien, weil die Mannschaft so heterogen gewesen ist, haben die sich ziemlich verrannt bezüglich ihrer eigenen Zielstellung, die sich ja verkörpert in einem Namen. So. Und da ging es zur Sache. Das ist jetzt nicht auf dem Band, was ich also die Geste, die ich hier mache. Also da ging es wissenschaftlich wirklich, da flogen die Fetzen. Und die konnten sich nicht einigen. So, dann habe ich zu denen gesagt, meine lieben Kollegen, vergisst mal eure Lieblingsbegriffe. Jeder versucht, seinen Begriff da reinzupressen. Vergisst das mal. Und Tabula rasa kriegt man hin, indem dass man die Sprache wechselt. So, dadurch, dass wir ausgewichen sind von diesem verminten und Terrain des Schlachtfeldes, wo die versucht haben, einen deutschen Begriff zu finden, haben wir einen leeren Tisch vor uns gefunden. Und die konnten dann sich relativ schnell auf einen englischen Begriff einigen. Dann habe ich gesagt, so, jetzt lassen wir ein bisschen Gras drüber wachsen. Und wenn die sich ein bisschen beruhigt haben, das Ganze sich beruhigt hat, und die inhaltliche Diskussion ein bisschen weitergegangen ist, dann werden wir das frisch angucken und werden versuchen, mit externer Hilfe von einer Agentur, werden wir deutsche Begriffe suchen. Ich bin doch auch Muttersprache. Es geht doch nicht darum, dass man Englisch können muss und zu übersetzen, sondern es geht darum, dass wir einen Begriff finden, der die Sache beschreibt, der griffig ist, der andere begeistert von dem Thema, von der Sache, ohne sich zu verbiegen. Wissen Sie, wie viel Geld Bill Gates ausgegeben hat für das Begriff Windows? 10 Millionen Dollar hat er ausgegeben. Für eine Firma, die ihm geholfen hat, den Namen Windows für sein Betriebssystem sich auszudenken. Wir wollen keine 10 Millionen Dollar oder Euro oder irgendwas ausgeben. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu dieser externen Hilfe äußern. Wir brauchen sie, dazu stehe ich, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir lassen jetzt ein bisschen Gras drüber wachsen, weil wir nicht vorangekommen sind in der deutschen Sprache. Und das war ein Ausweg aus der verfahrenen Situation, wo ich gesagt habe, schaut mal, ob es auf Englisch packt. Und da haben sie es gepackt. Und jetzt gehen wir irgendwann dann wieder zurück. Irgendwann mal heißt, ich gehe davon aus, dass wir das so im nächsten halben Jahr machen werden. Vielleicht zum Sommersemester, ich weiß nicht, wie wir es sehen. Und ich hoffe, dass dann auch da eine Einigung gibt. Dann wiederum, wenn da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Ich will auf jeden Fall deutsche Begriffe haben. Ich hoffe, dass es gelingt. Ich gehe auch davon aus, dass es gelingt. Also das ist rein ein taktisches Manöver gewesen, damit wir überhaupt vorankommen. Ein Ausweichen auf ein anderes Terrain und dann ein bisschen später zurückzukommen.
Die letzte Frage jetzt, René Ido, und dann müssen wir abschließen, weil die Zeit abgelaufen ist.
Ja, nochmal, Sie haben sehr viel über Innovation. Achso, René Ido, 7. Semester BA, Neuere Geschichte Europas und Politik. Ja, Sie haben sehr viel über Innovation, Kreativität, neue Forschungsfelder gesprochen. Sie sind kommen aus der Informatik, die wir alle mitgekriegt haben. Wir sind alles Geisteswissenschaftler. Nun mal eine Frage. Wie sehen Sie vor allem als Informatiker die Rolle der Geisteswissenschaften in der sich wandelnden Hochschullandschaft? Und zunehmend werden halt die Naturwissenschaften massiv als Förderungsziel in der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft in den Fokus gestellt. Und nun die andere Frage, fallen die Geisteswissenschaften dabei hinten durch?
Okay, erstens, ich würde mich nicht als Informatiker äußern, ich bin Ihr Rektor. Und dass ich irgendein Fach gelernt habe, sei dahingestellt. Ich werde mich grundsätzlich äußern zu der Notwendigkeit von Geisteswissenschaften. Ich denke, dass wir als Universität, insbesondere dann, wenn wir den Anspruch haben, jetzt nutze ich selber das Wort, bei dem ich gerade gesagt habe, die Definition ist schwierig, eine Volluniversität sein wollen, brauchen wir die methodische Herangehensweise der Geisteswissenschaften in dem Methodenrepertoire einer Universität. Das brauchen wir. Das ist absolut notwendig, denn sonst fehlt eine ganze Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben. Das ist eine. In diesem Bereich muss natürlich Ausbildung und muss Forschung erfolgen. Da braucht man Substanz, da braucht man Leute, da braucht man verschiedene Bereiche. Auch das ist ja vielfältig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss dann sehen, was unser weiterer Auftrag ist. Ein Auftrag, den wir haben, ist, dass die BA-Studiengänge berufsqualifizierend sein sollen. Und es sei die Frage gestattet, welchen Beruf wird jemand erlernen, der ein BA hat, in Geschichte, Nebenfach, Anglistik oder so etwas. Und wir müssen unseren Studierenden reinen Wein einschenken. Wenn wir genau wissen, mit dieser Kombination, wenn sie nicht links und nicht rechts gucken, und zum Beispiel nicht eine ehrenamtliche Tätigkeit im Laufe des Studiums gemacht haben, wo sie irgendwas gelernt haben, womit man dann später auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann müssen wir den klaren Reihen einschränken und sagen, das ist nicht berufsqualifizierend, das ist für einen selber, dass man bereichert ist, aber einen richtigen Beruf wird man damit nicht so erlernen oder nicht ausüben können, einen spezifischen Beruf. Diesen reinen Wein müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern einschenken, dass die nicht die falschen Vorstellungen haben. Meine Erfahrung ist, immer dann, wenn Vorstellung und Realität auseinanderklaffen, dann gibt es die Probleme. Nicht, wenn man reinen Wein einschenkt. Da kann man machen, was man will. Aber der Wein muss rein sein, sodass man den prospektiven Studierenden sagt, auf was sie sich einlassen und dass sie das wissen. Sehe ich für unsere interdisziplinären Themen, deswegen sind die auch so angelegt, damit sie darauf aufbauen, auf einer vollen Universität mit einer Fächervielfalt, nehmen Sie Aging Science and Humanities ohne eine geisteswissenschaftliche Komponente. Ja, das ist lächerlich. Das braucht man gar nicht anzutreten. Insofern zementiert die Herangehensweise der interdisziplinären Themen und auch die Wahl, welche das sind, zementieren die Geisteswissenschaften als große Fächergruppe erstmal an unserer Universität. Weil ohne die würden wir diesen Themen nicht gerecht werden können. So. Wie ausdifferenziert dann wiederum die Geisteswissenschaften sind, das haben Sie nicht gefragt und da will ich jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen. Bis hin zu Byzantinistik, kann es kaum aussprechen, obwohl es mein Lieblingswort geworden ist in diesem Zusammenhang. Brauchen wir jetzt nicht zu gehen. Aber ich halte die Geisteswissenschaften für einen absolut notwendigen Aspekt. Jetzt doch noch als Informatiker etwas, der Diplomstudiengang Computer Visualistik, den ich selber aufgebaut habe, hatte als besonderen Aspekt, dass 20% des Studiums Geisteswissenschaften gewesen sind in Magdeburg. Und mit der Option noch ein bisschen mehr zu machen, also 20% als Kern. Und dieses ist extrem gut angekommen. Wir haben fast in jedem Jahr, seit 96, seit es den Studiengang gibt, haben wir mehr Anfänger da als in der reinen Technik. Und wir können aber, wir könnten auch nicht eine Universität betreiben, indem wir dann nur diese 20% da machen. Das funktioniert nur, wenn man eine Fakultät hat, die die Themen in einer gewissen Breite auch bearbeiten. Und dann können die Techniker sich die Rosinen, die sie gerade brauchen für ihre Dinge, da rauspicken. Aber man kann sich nicht auf diese beschränken. So funktioniert die Welt nun mal nicht. Insofern, wir brauchen Geisteswissenschaften, wir brauchen sie in einer gewissen Breite. Wir brauchen sie auf jeden Fall in einer ordentlichen Tiefe und wir brauchen sie, damit wir unsere interdisziplinären Themen sachgerecht bearbeiten können. So, und damit sind sie für mich verankert, fest verankert. Und ich möchte die interdisziplinären Themen messen in ihren Drittmitteln daran, wie die Mannschaft abgeschnitten hat und nicht wie, wie jeder Einzelne abgeschnitten hat. Drittmittel sind Forschungsaufträge von außerhalb. Also wenn die Geisteswissenschaftler weniger Geld einbringen, als ein Ingenieur, der einen Industrieauftrag bekommen kann, dann ist es in Ordnung. Man muss das in Relation sehen. Aber Sie sollen bitte das, was Sie machen, sollen Sie gut machen.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Wir dürfen uns bedanken, danken unserem Rektor für den Vortrag, für die lebhafte Diskussion. Ich habe vorhin gesagt, es war stark, dabei bleibe ich. Und die Diskussion wird weitergehen, freilich nicht jetzt. An anderer Stelle wird sie weitergehen und wir dürfen uns bedanken für Ihre Zeit, für Ihr Engagement und wir wünschen, dass Ihre Vision weit, weit, weit in die Wirklichkeit transportiert werden kann.
Dankeschön und vielen Dank für die Frage und Diskussion.